Kangaroos on three, 1, 2, 3.
Kangaroos!
Hallo und herzlich willkommen, Basketballfreunde, zu einer neuen Folge von Jump, dem Kangaroos-Podcast, präsentiert vom Iserlohner Kreisanzeiger. Mein Name ist Kevin Kretzler, ich bin Redakteur beim IKZ und ich bringe euch wieder exklusive Inhalte aus dem Leben der Kangaroos. Und heute ist das Studio ganz besonders proper voll. Wir ziehen nämlich ein kleines Saisonfazit und schauen noch ein bisschen in die Offseason rein. Und das machen wir mit den ganz erfahrenen Spielern hier. Und ich sage als erstes Hallo und willkommen zurück, Viktor Ziering, der Energizer, der irgendwie gefühlt nie müde wird und auch beim Training sprintet, als würde sein Leben davon abhängen. Hi.
Hallo, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Freut mich auch, dass du wieder gekommen bist, sehr schön. Und daneben, ja, weiß ich nicht, mein Erzfeind, der Grund meiner Albträume nachts, Co-Kapitän der Kangaroos, Johannes Joe Konrad. Willkommen zurück.
Hi, freut mich hier zu sein.
Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, auf dem Kanal der Iserlohn Kangaroos bei YouTube duellieren Joe und ich uns in einem sehr knappen Match, kann man glaube ich sagen.
Definitiv.
Ja, also das war eine spannende Kiste von vorne bis hinten. Checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten bin ich auf der Couch auch nicht alleine. Das werdet ihr auch gesehen haben, wenn ihr bei Spotify jetzt das Video entdeckt oder eben bei YouTube zuschaut. Denn neben mir heute das erste Mal als Co-Moderator tätig ist Yannick Drude, den ihr optisch und auch stimmlich wahrscheinlich kennt von den Heimspielen und sonst auch bei den Kangaroos als Social Media Maus unter anderem tätig ist. Hi Jan.
Hallo, freut mich sehr da zu sein.
Ja, ich würde sagen, wir steigen hier dann auch einfach mal knallhart ein und starten eben mit dem Saisonrückblick. Ich würde einfach mal ganz vorne anfangen. Wie sahen für euch denn so die Erwartungen mit Blick auf das Team aus, was am Ende der Saison dann rauskommen sollte? Vielleicht fängst du einfach an, Viktor.
Also jetzt nur über Erwartungen gesprochen vor der Saison, auf dem Papier, wenn ich auf das Papier geguckt habe und das Team gesehen habe, war meine Erwartung schon Richtung Top 5, weil ich dachte, wir haben ziemlich viel, was man halt braucht, wir haben Größe, wir haben Athletik, wir haben Erfahrung, also Top 5 war schon meine persönliche Erwartung. So. Ja.
Joe, wie ist es bei dir?
Sieht bei mir tatsächlich ähnlich aus. Ich hatte den gleichen Blickwinkel, wie Viktor ihn eben gerade beschrieben hat. Ich habe mir auch den Kader angeschaut, die Qualitäten, die wir haben, und rein auf dem Papier hätte ich hätte ich auch ein anderes Ergebnis am Ende der Saison prognostiziert, als es jetzt tatsächlich am Ende gekommen ist.
Ja.
Wie war für euch so der Saisonverlauf? Wir sind ja eigentlich in der Preseason super reingestartet. Ich denke da an das Spiel auch Luxemburg und so, das lief ja eigentlich alles top. Dann hat die Saison angefangen, wir sind irgendwie nicht so gut reingekommen, die ersten Spiele. Dann lief es ein bisschen besser und dann kam diese 10 Spiele, 9 Niederlagen Streak und dann waren wir auf einmal mitten im Abstiegskampf. Wie war es so für euch?
Ja, tatsächlich war es unterm Strich, ich glaube für jeden individuell, aber auch für uns als Team, eine sehr schwere Zeit. Ich glaube, es ist generell immer so, und das hat man ja mit der ersten Frage schon raushören können, sobald die Erwartungshaltung hoch ist, und ich glaube, unter die ersten 5 kommen, das kann man schon als eine recht vernünftige Erwartungshaltung bezeichnen. Wenn man das nicht erreicht, ist es natürlich schwierig und man fällt in so ein kleines Loch. Und ich glaube, das haben wir alle nach und nach erlebt, jeder mehr oder weniger intensiv. Und dementsprechend war es, glaube ich, für uns alle eine sehr durchwachsene Saison. Das heißt nicht, dass wir nicht auch positive Momente hatten, sowohl teamintern als auch Spiele wie jetzt gegen Herford, als wir den Klassenerhalt sicher gemacht haben. Das sind natürlich alles Momente, die wir positiv in Erinnerung behalten. Und auch der Saisonabschluss mit der Feier am vergangenen Samstag. Aber im Großen und Ganzen, und ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich auch den Fans, den Verantwortlichen und meinem Team, Kollegen aus der Seele, war das natürlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir haben uns das Ganze im Vorwege wahrscheinlich alle anders vorgestellt.
Ja, also kann ich nur zustimmen. Gerade nach der Preseason hatte man ja ein echt gutes Gefühl und dann am Anfang ein bisschen den Rhythmus, glaube ich, verloren, dann wieder reingekommen. Und dann waren halt viele schwere Spieler, glaube ich, auch, der Spielplan funktioniert ja so, dass dann umgedreht wird, also spielt sozusagen gegen die. Und wir haben dann gerade gegen die gespielt, die alle einen Run hatten, so nach dem Leverkusen-Spiel. hatten wir dann ein paar Verletzungen und dann haben wir gegen alle gespielt, die halt in Topform zu dem Zeitpunkt waren. Und ja, es ist halt dann ein bisschen Pech gewesen, ein bisschen Rhythmus verloren und wenn du dann einmal in so einer Abwärtsspirale bist und nicht dieses eine, ich glaube, wir hatten genug Chancen, da so ein Breakout-Game, also ich musste spontan an Wedel denken, wo es halt, du mit 15 Sekunden führst du und denkst, okay, jetzt kannst du die Saison rumreißen und dann 10 Sekunden später ist halt wieder alles anders. Und das sind halt so kleine Knackpunkte, die die Saison halt bestimmt haben und manchmal ist es so, wir müssen jetzt jeder draus lernen, glaube ich, nach der Saison und jeder muss nächste Saison, wo er auch immer ist, ob hier oder woanders, kann er wieder mehr Erfahrung mitnehmen. So.
Woran hat es denn dann insgesamt eurer Meinung nach gelegen, dass die Saison so eine unglaubliche Achterbahnfahrt war? Weil Yannick hat es gerade auch angesprochen, aus einer 11-Game-Stretch seid ihr dann 2-9 gegangen, dann eben Dennis raus, Toni übernimmt, auch wackeliger Start erstmal, klar, unter neuen Führungen, dann habt ihr euch da auch ein bisschen gefangen und eben auch den Abstieg dann abgewandt. Was sind so insgesamt die Gründe für diese Talfahrt, abgesehen eben von dem, ja, doch stellenweise dann auch harten Spielplan?
Ja, also, wie gesagt, der harte Spielplan, wie du es jetzt nennst, das soll, wie gesagt, soll keine Ausrede sein. Ich glaube, wir haben auch in diesem harten Spielplan gezeigt, dass wir eigentlich mit jedem Team mithalten können und es schlagen können. Und keine Ahnung, bis auf zwei Spiele wurden wir jetzt nie wegrasiert oder so, sondern es war immer 5-6 Punkte oder so. Ich glaube, für mich ist der Hauptpunkt so, dass wir uns als Team schon gefunden haben, aber es hat nie richtig geklickt, sodass jeder wusste, das ist 100% meine Rolle, das kann ich dem Team jedes Spiel geben, so gewinnen wir Spiele. Und wenn ich uns da mit anderen Teams vergleiche, dann war die Saison bei den Teams, wo es geklickt hat. Gute Teams, wo es richtig geklickt hat, die brauchen 5 Minuten, um ein Team zu finishen. Die haben diesen 5-Minuten-Run und dann ist das Spiel vorbei. Und bei uns war es halt so, wir konnten immer gut mitspielen und waren auch gut im Spiel, aber wir haben 5 Minuten nur gebraucht, um das Spiel zu verlieren, nicht um es zu finishen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied und das gab es halt viel zu häufig in dieser Saison. Da, wie gesagt, da muss jeder für sich selber so die Schlüsse ziehen, woran hat es gelegen, dass man nie über diese Schwelle gegangen ist. Und ja, ich glaube, das ist für mich so der Hauptgrund.
Hast du ja auch gesehen, dass deine Rolle so ein bisschen unterschiedlich war im Laufe der Saison, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Gerade zu Beginn lief viel auch über dich, du hast da viel gepunktet, viele Würfe auch genommen, von draußen lief es auch sehr heiß, war auch Thema in unserer Folge. Und eben auch aufgrund der Point Guard Not wahrscheinlich, Ruben noch verletzt und musste sich erstmal zurückkämpfen, dann Ivan, der nie stattgefunden hat aufgrund seiner Verletzung, dann wurde eben Clayton verpflichtet und er hatte mehr den Ball in der Hand, du gingst dann mehr auf die 2, ist das auch so eine Unkonstanz rollentechnisch?
Das heißt Unkonstanz, also in meiner ersten Folge habe ich gesagt, ich versuche dem Team immer zu helfen, egal wie das ist und wie gesagt, als ich mehr den Ball in der Hand hatte und mehr scoren sollte, haben wir nicht zwingend Spiele gewonnen, also habe ich halt versucht, das dem Team zu geben, damit wir endlich Spiele gewinnen, man muss halt versuchen auf jedem Weg. Wie gesagt, für meine persönliche Rolle weiß ich jetzt nicht, was das Erfolgsrezept für das Team gewesen wäre. Ich kann nur sagen, dass ich versucht habe, jedes Spiel rauszugehen und das dem Team zu geben, dass wir gewinnen.
Joe, was würdest du sagen? Wo hat es am Ende gehapert? Woran hat es gelegen?
Also ich kann Victor in vielen seiner Punkte zustimmen. Ich glaube es auch, dass es sehr viel mit unserem Entwicklungsprozess zu tun hat, den wir über die Saison gemacht beziehungsweise nicht ausreichend gemacht haben. Ich glaube, es ist natürlich immer sehr sinnbildlich, wenn man in der Vorbereitung den wahrscheinlich und alle, die es verfolgt haben, wohl besten Basketball diese Saison von einer Mannschaft sieht. Das in der Vorbereitung ist ein bisschen ernüchternd und ich glaube, da kann man ganz, ganz viele Gründe suchen, aber einer liegt ganz klar auf der Hand und das ist, dass wir es über den Verlauf einer Saison nicht geschafft haben, uns zu steigern. Und ich glaube, es sollte immer, und das ist ganz unabhängig von Iserlohn oder irgendeinem Verein, wo ich damals schon aktiv war, es geht darum, dass man zum Ende einer Saison beziehungsweise zum, im Idealfall, Beginn der Playoffs seinen besten Basketball spielt. Und das haben wir definitiv nicht geschafft. Victor hat es angesprochen, das hat ganz viele Gründe. Evaluieren kann ich die alle bis dato noch gar nicht genau. Ich glaube, es muss alles noch ein bisschen sacken. Was ich aber von meiner Seite sagen kann, ist, dass einfach sehr, sehr viele Dinge dieses Jahr passiert sind, sowohl auf dem Spielfeld, abseits des Spielfelds, die einfach einen gewissen Einfluss auf das Team genommen haben. Wir selbst hätten natürlich eine Entwicklung noch weiter anfeuern können, das ist nicht passiert. Und ich glaube, daraus können wir für die Zukunft sehr, sehr viel lernen. Dass jeder Einzelne über Akzeptieren einer Rolle, über Lehr- oder Wissbegierde einen Entwicklungsprozess individuell mitgestalten kann. Passiert das nicht, verläuft eine Saison so, wie sie für uns dieses Jahr verlaufen ist. Und ich glaube, wie gesagt, ich wiederhole mich, das ist ganz wichtig für jeden individuell. Und damit will ich nicht sagen, dass irgendwer was falsch gemacht hat. Wir hatten alles, es war durchweg, haben wir gute Jungs im Team. Das hat keiner irgendwie, oh, ich will jetzt, es geht hier um mich und ich möchte jetzt hier irgendeine Entwicklung blockieren oder verhindern. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, niemand war böswillig dabei und hat die Entwicklung, ich sag mal, gestoppt beziehungsweise entschleunigt. Und ja, ich glaube, das ist dann am Ende des Tages die Quintessenz, warum es nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben.
Jetzt nach der Vorbereitung auch mit den eigenen Ansprüchen, war ja eigentlich Playoffs mit Sicherheit das Ziel, ne? Für uns, für die Fans genauso. Kann man jetzt von einer verlorenen Saison sprechen im Nachhinein, wenn man das nicht geschafft hat? Oder sagt man ja, die Erfahrungen sind einfach das Wertvollste dabei?
Nein, definitiv nicht. Also ich würde generell niemals von einer verlorenen Saison sprechen, selbst egal wie schlimm der Verlauf war. Victor hat es schon angesprochen. Ich glaube, es geht auch einfach um Lernprozesse für den Spieler, aber auch für den Verein. Ich glaube, der Verein hat dieses Jahr auch sehr viel gelernt. Wir Spieler individuell, meine Person auch im Bereich Führungsqualitäten, dass ich einfach gemerkt habe, wie man mit Problemen und vielleicht auch einfach mal fragend vor einem Problem steht und es nicht zu lösen weiß. Das sind Dinge, die wahrscheinlich tatsächlich, und bitte nicht falsch verstehen, langfristig gesehen mehr wert sind für jeden Spieler individuell als auch für den Verein. Und ich glaube, so muss man das jetzt retrospektivisch betrachten und sagen, auf gar keinen Fall verloren. Wir ziehen die positiven Schlüsse aus dieser Saison und schauen dann nach vorne.
Victor, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auf jeden Fall ähnlich. Ich denke, jeder einzelne Spieler hat viel rein investiert in diese Saison, auch wenn das Outcome jetzt nicht so war, wie er hofft. Aber ich glaube, es ist nur verloren, wenn man halt jetzt aus der Saison geht und sagt, ja, was ein Dreck, das war ja gar nichts. Sondern man muss sagen, okay, warum war es jetzt nicht so gut, wie er hofft? Und ein paar Sachen waren auch ganz gut. Ich meine, ich glaube, Leverkusen haben wir ja in der Hinrunde geschlagen mit einer super Leistung. Und da dann von verloren zu reden, das denke ich, ist nicht korrekt. Deswegen muss jeder seine Schlussfolgerungen daraus ziehen, was Positives und halt was zum Verbessern mitnehmen. Und dann wird man in der Zukunft sehen, wie viel man halt aus dieser Saison mitnimmt. Also jetzt kann man das noch nicht absägen. Für jetzt, für den jetzigen Stand, kann man nur sagen, es ist nicht so gelaufen, wie sich das jeder erhofft hat.
Mhm. Was würdet ihr denn sagen, waren so die Höhepunkte und die Tiefpunkte der Saison? Einerseits individuell vielleicht für euch, aber auch auf das Team bezogen. Vielleicht magst du da direkt weitermachen, Victor.
Ja, also Höhepunkte auf jeden Fall. Wie schon gesagt, glaube ich, der Sieg gegen Leverkusen, weil wir da halt auch aus einer Phase kommen, wo wir, glaube ich, dann 4 Spiele in Folge gewinnen. Und ich glaube, da haben wir teamintern auch, stimmt da jeder zu, dass dieser Sieg so der Höhepunkt dann war, aber auch am meisten gekostet hat, weil ich glaube, danach war Clay angeschlagen, Travis war angeschlagen, ich hatte auch irgendwie was Muskuläres danach, dann noch 1-2 Leute krank gewesen. Und ja, darauf kam dann halt sozusagen direkt dieser Tiefpunkt, wie Joe ja schon angesprochen hat, es war wirklich hier an der Achterbahn. Dann kam dieser Stretch, wo einfach nichts richtig funktionieren wollte. Und ja, dann gab es zwar keinen Höhepunkt mehr, aber dann ging es die ganze Zeit rauf und runter, rauf und runter. Dann so, okay, Abstiegskampf, dann bis vor dem vorletzten Spiel noch die Chance wieder auf die Playoffs oder denkst, okay, du kannst die Saison mit jedem Spiel noch retten und dann halt die Ernüchterung nach Bernau. Ja, aber der Tiefpunkt war Bernau nicht mehr so. Da würde ich sagen, das war dann nur noch so Ernüchterung halt so. Ja, man hat alles probiert, aber es soll einfach nicht sein. Und der Tiefpunkt war, glaube ich, wo für mich persönlich, wo Dennis so ein bisschen entlassen wurde, weil er ja auch eine entscheidende Rolle dafür gespielt hat, dass ich überhaupt hier bin. Und ja, dieses, wo man dann halt so einem richtig bewusst wird, okay, es ist halt Abstiegskampf und man ist meilenweit von dem entfernt, was man eigentlich erreichen wollte diese Saison. Das ist so für mich der persönliche Tiefpunkt gewesen und als Team denke ich auch.
Ja. Joe?
Ähnlich, wie gesagt, Achterbahnfahrt der Gefühle. Das ist ein Auf und Ab, deshalb ist es auch schwierig für mich jetzt konkret einen Punkt zu nennen, den ich jetzt als Tiefpunkt bezeichnen würde. Ich glaube, wir hatten viele kleine Tiefpunkte und auch viele kleine Hochs, die wir vielleicht jetzt im Nachhinein vielleicht auch nicht so hätten ausleben sollen, sondern weiter, Mensch, es ist jetzt ein Sieg. Ich erinnere mich an Spiele wie, ich glaube, gegen Imbüren, wo es auf einmal hieß, so und jetzt auf geht's. Klar, diese Mentalität, diese Aufbruchsstimmung musst du haben, sich aber, ich sag mal, realistisch einzuschätzen und die Situation richtig einzuschätzen und zu sagen, okay, das ist jetzt, wir gewinnen gegen den letzten Tabellenplatz mit 10 Punkten. Darauf kann man aufbauen, aber das ist jetzt kein Grund, um überschwänglich zu feiern und zu sagen, so, und jetzt, sind wir super. Dann würden wir auf einem anderen Tabellenplatz sein. Es gibt, glaube ich, aber, und Victor hat es auch gesagt, auch persönliche Tiefpunkte. Ich glaube, ich habe mich ab einem gewissen, auch in unserer neuen Niederlagen in Folge Serie, habe ich mich auch in so ein kleines Wurfloch gearbeitet, geworfen, wie man es nennen möchte, in Kombination mit privaten Krankheitsfällen, die einfach auch, ich sag mal, seelisch so ein bisschen gedrückt haben, was weiß Gott keine Ausrede ist, weil jeder hat seine eigenen privaten Struggles, mit denen er umzugehen hat. Und ich glaube, ich habe es auch in der ersten Folge gesagt, in der Regel sollte es eigentlich immer das Ziel sein, solche Themen gar nicht erst ins Team zu bringen. Manchmal ist es nicht ganz zu verhindern. Und ja, dementsprechend wäre so diese Phase sportliches Wurfloch, privat ein paar Trauerfälle beziehungsweise nicht ganz so schöne Situationen. Und ja, so war im Grunde tatsächlich alles mit dabei in dieser Saison. Und ja.
War einer der individuellen Tiefpunkte vielleicht auch das letzte Spiel gegen Itzehoe? Weil du sagtest ja im Interview mit dem EKZ mit mir, dass das schon sowas ist, worauf du dich natürlich auch freust. Alte Teamkollegen vielleicht wiedersehen und nochmal gegen das alte Team zocken. Und dann hast du 6 Minuten gesehen und dann ist ja irgendwas scheinbar mit deinem Fuß passiert. Und man hat dich an der Seitenlinie nur noch vom Physio durchkneten sehen. Und du bist da ein bisschen auf und ab gehumpelt und es ging irgendwie nichts mehr. War das vielleicht auch irgendwie individuell nochmal so ein, ja, nicht Tiefschlag, aber so ein unschöner Moment zumindest, gerade weil es ja auch Saisonabschluss dann am Ende war.
Ohne mich jetzt falsch verstehen zu wollen, war das tatsächlich nach ein paar Minuten eher, ja, jetzt haben wir alles. Ich bin, weiß Gott, nicht oft verletzt. Und in dieser Saison habe ich jetzt für mich persönlich einfach mal alles durchgemacht. Gespräche, die man geführt hat, private Geschichten. Und jetzt kommt auch noch im letzten Spiel ein Umknicken, wo du dann halt dementsprechend das Spiel nicht hast zu Ende bestreiten können. Das war alles nicht dramatisch, das muss man dazu auch sagen. Ich habe in dem Fall mit Michael gesprochen, der dann gesagt hat, du, es geht in dem Spiel um nichts, bleib sitzen, für dich ist die Saison dementsprechend jetzt erstmal vorbei, was sollen wir hier was riskieren? Also das war jetzt kein prägender Moment und es war jetzt auch nicht schlimm für mich, dass es gegen Itzehoe der Fall war. Ich habe die Jungs wie ein Erik Nieberg oder ein die Coaches Flavio Stückemann, mit denen ich viele Jahre, Timo Völkering, Dennis, mit denen ich viele Jahre zusammen verbracht habe, mit denen habe ich quatschen können. Die werde ich jetzt im Sommer auch wieder sehen. Und dementsprechend ist das alles nicht überzubewerten.
Okay. Nochmal ganz kurz zurück zum Abstiegskampf. Ist ja im Basketball eigentlich häufig der Fall, dass man Einjahresverträge unterschreibt. Wie ist es eigentlich so als Spieler, wenn man ja jetzt auf einmal mitten im Abstiegskampf ist und ja wirklich der Abstieg in Aussicht ist, man aber nicht weiß, ist man in der nächsten Saison überhaupt noch im Team? Hat man dann wirklich diesen Druck oder, ja, den Druck natürlich, aber hat man dann wirklich dieses Gefühl, ey, wir steigen jetzt ab, auch wenn ich nächstes Jahr vielleicht nicht dabei bin?
Ich glaube, da kann ich für alle sprechen, keiner hatte den Gedanken, ja, und wenn wir absteigen, dann steigen wir ab, ich bin nächstes Jahr nicht hier. Also ich glaube, jeder, der diesen Gedanken hat, Und das geht jetzt auch ans Team. Sollte das irgendwer gehabt haben, dann muss man mich nicht mehr ansprechen, weil das hat mit Sport und mit Team nichts zu tun.
Ja, genau. Also, nee, das kann man auch sagen. Jeden Tag im Training, du warst ja ein paar Mal bei den Trainingseinheiten dabei, hat man, glaube ich, gesehen, dass da keiner so war. Ja, immer halt absteigen. So, weil jeder weiß ja auch, wenn du absteigst, dann wird es auch schwer, einen besseren Job danach zu finden. Deswegen, aber ich glaube, jeder sollte auch dieses Gefühl in sich drin haben gegenüber der Stadt, die einem die Chance gibt und den Fans, die ja wirklich uns die ganze Saison über supportet haben, dass man damit ein bisschen auch Ehrgefühl dran geht und alles immer noch gibt. Und selbst wenn es halt alles nicht so lief diese Saison, man kann immer 100% geben und ich glaube, das haben wir wirklich gemacht und da kann, wie Joe schon gesagt hat, kann man auf keinen im Team zeigen, der sagt so, ja komm, fuck it, sondern, sorry.
Völlig in Ordnung.
Sondern, ja.
Piep.
alle haben bis zum letzten Spiel Gas gegeben. Ich denke auch gegen Itzo, wo es ja um nichts mehr ging, sondern wirklich für die Fans, für die Stadt, für den Verein, für sich selber auch. Jeder hat gezeigt so, wir wollen das ordentlich zu Ende spielen, auch wenn wir unsere Ziele nicht erreichen.
Ja, absolut. Also das hat mir auch Toni in vielen Gesprächen immer bestätigt. Der hat jedes Mal gesagt, ey, die Jungs reißen sich den auf jede Woche, die geben Gas, egal wie es aussieht oder nicht. Und er sagte auch, bis zum Ende, bis Freitag habt ihr alles gegeben, deswegen.
Und ich glaube, das ist tatsächlich, was ihr beide angesprochen habt, das Paradebeispiel. Ich glaube, Victor und ich wissen, und unsere Teamkollegen wissen, wie schwer es ist, wenn du weißt, es geht jetzt erstmal rein auf dem Papier um nichts mehr. Die Motivation in einer Trainingswoche, in der letzten Woche, in der die Knochen, in der die Muskulatur schmerzt, da nochmal wirklich 100% zu geben. Großen Respekt an Toni. Er hat es geschafft, uns so dementsprechend zu motivieren. In Klammern, wir sollten diese Grundmotivation dementsprechend auch sowieso jeden Tag mit an den Tag legen. Aber ich glaube, das ist halt wirklich ein schönes Beispiel, um das Ganze zu verbildlichen, dass wir wirklich bis zur letzten Sekunde das versucht haben, was in unserer Macht steht, zu tun, um uns, den Verein, die Stadt, die Iserlohn Kangaroos so gut wie möglich zu repräsentieren.
Ja, das fand ich auch ganz cool im Training. Und wenn das ja immer wieder gehört, wie er da ziemlich an euren Stolz auch appelliert hat, dass ihr da entsprechend dann Vollgas geben solltet. Und auch im Training hat man es ja immer wieder gesehen. Gerade bei euch beiden fand ich, dass ihr da immer noch kompetitiv unterwegs wart und dann trotzdem gerannt seid wie die Blöden und immer wieder auch die einzelnen Spiele gewinnen wolltet, um jeden Preis. Also da war das Feuer auf jeden Fall noch komplett an, hatte ich so den Eindruck.
Das wäre, wenn wir jetzt in die Halle gehen, glaube ich, nicht anders.
Auch mit deinem kaputten Fuß?
Naja, ich kann ja auch abseits vom Spielfeld Feuer geben.
Okay. Was würdet ihr denn sagen, habt ihr in dieser Saison gelernt, individuell? Sei es jetzt auf einem mentalen Level vielleicht oder auch, weil ihr irgendwie einen Skill erfolgreich in euer Spiel aufgenommen habt? Vielleicht, Vic, magst du weitermachen?
Ja, also gelernt auf allen Ebenen viel diese Saison. Als erstes muss ich, glaube ich, sagen, mental besonders viel. Gerade eben, weil die Art und Weise, wie ich als Leader funktioniere, ich bin halt sehr lautstark und versuche immer mit gutem Beispiel voranzugehen, muss ich sagen, habe ich persönlich, glaube ich, das Team nicht so erreicht, wie das in den Vorsaisons war, weil meine Art, ein Leader zu sein, entweder nicht so gut ankam oder halt die Charaktere was anderes gebraucht haben. Und ich glaube, über die Saison hinweg hat mir Dennis da viel geholfen, Toni hat mir viel geholfen, die haben viel mit mir geredet, so Joe auch, so nach dem Motto, dass du halt nicht jeden Mitspieler auf die gleiche Art und Weise erreichst, dass er halt auch Vollgas geben will oder halt, dass er das macht, was du in dem Moment von ihm erwartest. Und ich denke da, dass ich mit diversen Charakteren vielleicht jetzt in meiner Auffassung nach ein bisschen besser umgehen kann. Da habe ich extrem viel gelernt. Dann durch die ganzen, also Skillset-mäßig, viele Gespräche und Extra-Sessions mit Toni, gerade im Pick-and-Roll, was das Playmaking angeht, was Passen angeht, gegen die verschiedenen Pick-and-Roll-Defenses, ob das jetzt, weil als Beispiel kann ich die Hedge-Defense zum Beispiel nennen.
Magst du das einmal kurz erklären für die Zuhörer, die nicht so tief drin sind?
Alles klar. Ja, Hedge Defense ist, du spielst Pick and Roll und der Große kommt eher nicht richtig zum Doppel, aber hedgt halt, macht so zwei Schritte raus, um dich vom Korb wegzubringen und dann versucht er schnell zu seinem Gegenspieler wieder zurückzurennen. Wenn man sich darunter jetzt was vorstellen kann. Kannst du das noch besser erklären?
Ich habe die Situation halt bildlich im Kopf. Ich fand, du hast es gut erklärt. Ja, ja.
Also du hast halt einen kurzen Moment sozusagen zwei Spieler an dir, aber sie versuchen dich nur schnell vom Korb wegzubringen und dann rennt der Große wieder zurück und ja, das ist so die Situation. Und für mich war immer der Grundgedanke dann so, okay, du hast für einen kurzen Moment zwei auf dich gezogen, spiel einen schnellen Pass und das Team muss halt dann die 4-gegen-3 Situation schnell ausnutzen. Aber Toni meinte über den Verlauf der Saison so zu mir, ey, den Pass, den du da immer spielst, den kann jeder spielen, so. Dann bist du, ja, ob dann die Nummer 12 im Roster oder du Pick and Roll spielst, das macht keinen Unterschied dann. Und wir brauchen mehr von dir. Und dann hat er mich halt peu à peu rangeführt. Und ich glaube, gegen Ende der Saison hat man ein paar gute Pässe von mir gesehen, was das anging. Und ja, da extrem viel gelernt, auch gegen die anderen Pick and Roll Defenses. Und ja, für mich persönlich war es, glaube ich, jetzt nur, wenn man auf meine individuellen Statistiken und meine Entwicklung, war es, kann man so sagen, die beste Saison, die ich bis jetzt in der Pro B gespielt habe. Dafür bin ich dankbar, dass mir der Verein die Chance gegeben hat und dass ich immer weiter die Chance hatte, halt in diese Rolle reinzuschlüpfen. Und ja, deswegen, so kann ich, das denke ich, was meine persönliche Entwicklung und Lernprozess angeht, kann ich das so sagen, dass ich viel gelernt habe auf allen Ebenen.
Joe, wie ist das bei dir? Lernt man in deinem Alter auch noch dazu?
Ich nehme das jetzt mal.
Du bist ein Veteran im Team, 29 Jahre, du bist jetzt der Zweitälteste im Team, hast ja schon viel erlebt, auch viel schon gemacht in deiner Freizeit, um dein Game zu verbessern. Du bist ja auch schon Co-Kapitän, einer der Leader im Team, deswegen bringst du ja schon viel mit.
Also auf jeden Fall gibt es definitiv etwas, was ich in diesem Jahr dazu gelernt habe und tatsächlich auch sehr, sehr viel. Und es gleicht sich so ein bisschen mit dem, was Victor erzählt hat, ab. Und zwar primär sind es tatsächlich kommunikative Themen, in denen ich sag mal, an meine Grenzen geraten bin. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich sage, da habe ich jetzt tatsächlich gelernt. Ich glaube, dass ich selten in Situationen war, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich gewisse Persönlichkeiten erreichen kann oder welchen Kommunikationskanal sollte ich wählen. Und da ziehe ich mich in die Verantwortung, nicht meine Teamkollegen, weil im Grunde, haben wir es angesprochen, bin ich etwas älter, erfahrener und ein Leader in der Mannschaft und dementsprechend ist es mein Job, diesen Kanal zu finden, um die Jungs dementsprechend zu erreichen. Das habe ich dieses Jahr nicht immer so hinbekommen. Ich glaube, Victor und ich, wir haben das geschafft. Wir konnten in einem Spiel auf kurzen, guten Kommunikationswegen uns miteinander kurzschließen. Uns sind gegenseitig Dinge aufgefallen, ob es Emotionalität war, die man vielleicht in dem einen oder anderen Moment so ein bisschen dämpfen musste. Aber wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es alles schiefgelaufen ist, aber es gab einfach gewisse Situationen, in denen ich mir gewünscht hätte, vielleicht ein bisschen ausdauernder zu sein oder halt wirklich andere Wege zu finden, mit Menschen zu kommunizieren. Da habe ich jetzt viel, viel mitnehmen dürfen und ich freue mich, das dann in den nächsten Jahren anzuwenden und mich halt einfach weiter selbst zu hinterfragen. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste und das hat jeder wahrscheinlich jetzt nach der Saison. Man schaut auf sich selbst und guckt, was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht. Und da fällt mir, wie gesagt, genau dieser Punkt ein, wo ich wirklich sage, der hätte ich noch mehr machen können müssen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich das Gefühl gehabt, es ging einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist der größte Lerneffekt, da einfach zu schauen, okay, wie finde ich andere Wege und andere Möglichkeiten.
Das ist vielleicht so ein Generation-Ding, dass man Leute vielleicht nicht unbedingt so erreicht?
Das ist ganz lustig. Wir haben das ja tatsächlich auch im Team schon offen kommuniziert gehabt. Und ja, ich glaube, es spielt schon ein bisschen mit rein. Aber ja, wie gesagt, meine Intention ist es nicht zu sagen, ja, das lief von anderer Seite aus nicht gut, sondern wie gesagt, mein persönlicher Anspruch ist es, mit egal welcher Situation, dann umzugehen und mittelfristig, langfristig oder im Idealfall kurzfristig einen Weg zu finden, mit dieser Person, mit diesen Personen zu kommunizieren und ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und wie gesagt, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, es ist ein Generationsding, das funktioniert einfach nicht, ja, dann können wir auch aufhören, dann müssen wir den Podcast hier nicht machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und wie gesagt, ich persönlich möchte mich in die Verantwortung ziehen und sage, ich glaube, ich hätte da noch deutlich mehr machen können. Und ja, werde das aufgrund des Lernprozesses auch in Zukunft tun.
Vic, du hast ja vorhin schon die Arbeit mit Toni angesprochen, der dir natürlich als ja, ehemaliger Top-Point-Guard viele Sachen schon zeigen konnte. Du warst ja vor ein paar Jahren schon mal in Iserlohn. Wie würdest du jetzt den zweiten Aufenthalt beschreiben? Was war jetzt, klar, die Rolle war ein bisschen anders natürlich, du warst noch jünger, aber was war jetzt so auf dem Court und on the Court anders als beim ersten Mal?
Ja, wie du schon gesagt hast, auf dem Court für mich persönlich eine ganz andere Rolle. Ersten 3 Jahre hier als junger Spieler, der mit Potenzial beschrieben wurde. Und jetzt, glaube ich, eine tragende Rolle. Off the Court muss ich sagen, ja, ich persönlich bin halt reifer geworden als die ersten 3 Jahre hier und sonst im Verein, muss ich sagen, hat sich nicht so viel geändert. Das Oberthema ist ja immer noch, dass es ein Familienverein ist. Es ist auch sehr familiär, denke ich, würde ich sagen. Ja, im Vergleich zur ersten Saison, der Erfolg ist halt ausgeblieben und sonst muss ich sagen, die 2 Saisons, die wir danach hatten, waren ja auch nicht die erfolgreichsten, leider. Deswegen hat sich da nicht so viel getan. Es ist ein gut geführter Verein. Man fühlt sich wohl, denke ich. Und ja, so viel Veränderung kann ich da jetzt leider nicht beschreiben. Oder was heißt leider? Kann ich nicht beschreiben.
Wie war denn das für dich? Häufig ist es ja so, dass man als Spieler einen neuen Verein findet, wo man vorher noch nie gewesen ist. Ist es dann ein bisschen einfacher, wenn man schon mal vor Ort war und schon ein bisschen die Strukturen kennt und die Leute schon mal gesehen hat und so?
Absolut. Also es war sehr einfach, hier wieder zurückzukommen, weil mein Lieblingssupermarkt noch da ist. ich kannte die ganzen Wege.
Dein Friseur.
Mein Friseur, genau.
Ganz
Friseur.
Wichtig.
Und ja, die ganzen Essensspots und so. Also ja, das war cool, zurückzukommen. War ein super Gefühl. Ich wohne auch nicht weit von der Innenstadt, ich gehe gern spazieren und so, war cool. Auch bekannte Gesichter, Andi, der Hausmeister, ihn wiederzusehen und so. Einfach, ja, ist ein gutes Gefühl, aber trotzdem war es jetzt nicht so, weil das Team ja komplett neu war, als ob es nicht ist, wie wenn man einen neuen Verein so. Also das Drumherum, die Stadt und so, super, weil man es kannte, auch wegen meiner Freundin, dass sie halt hier wohnt und so, hat mir auch super geholfen. Ja, aber das Team war ja grundauf neu. Also bis auf Ruben war ja, glaube ich, kein Mitspieler, mit dem ich
Elias, glaube ich, ne?
Elias, ja, aber der war ja noch jünger, als ich jung war. So. Ja, ja. Deswegen, also ganz jung. Ja. Und nee, aber an sich das Ankommen und so und die Saison über hier in Iserlohn war schön.
Jetzt habt ihr die Saison hinter euch gebracht. Offiziell ist jetzt ja dann Off-Season auch für euch. Mich würde mal interessieren, wie geht's denn jetzt weiter? Also ich schätze mal, wir müssen jetzt nicht darüber reden, ob ihr hier bleiben werdet oder nicht. Da seid ihr Profi genug, um dieser Frage entsprechend auszuweichen. Aber was steht jetzt bei euch im Terminkalender drin? Nehmt ihr euch jetzt erstmal so ein bisschen eine Auszeit vom Game oder seid ihr jetzt direkt weiter am Ackern? Nehmt die Zuhörer da doch mal ein bisschen mit, was jetzt so demnächst alles ansteht.
Ich glaube, wir haben alle unseren ganz individuellen Plan, aber eins ist bei uns allen gleich, und zwar über so 9 Monate Saison bleibt eins bei eigentlich jedem auf der Strecke, und das ist die Familie, das sind Freunde. Dementsprechend geben wir alle diesem Thema jetzt einen deutlich größeren Raum. Was aber nicht heißt, und das war das, was ich eben so in deiner Frage ein bisschen rausgehört, wir setzen uns jetzt nicht auf die Couch, machen den Fernseher an und telefonieren jetzt die nächsten 12 Tage nur noch mit unseren Freunden, was nicht schlecht wäre, aber das machen wir natürlich nicht. Also ich persönlich mache mir jetzt bereits Gedanken über Trainingsmöglichkeiten im Bereich Krafttraining, Athletik. Da setze ich einfach in der Offseason, gerade zum Beginn der Offseason, einen größeren Fokus. Und dann im Laufe der Zeit werden die Hallenzeiten mehr, irgendwann gleicht sich das Ganze so ein bisschen aus, dann ist Kraftraum, Halle ausgeglichen und zum Ende der Saison wird Kraftraum weniger, Saison, Offseason wird Kraftraum weniger und wir sind mehr in der Halle und werfen wieder. So sieht's im Grunde aus, aber ganz wichtig, ganz großer Fokus, Familie, Freunde, in die Heimat, Urlaub machen und sich halt, wie gesagt, um all die kleinen privaten Wehwehchen zu kümmern, die halt über 9 Monate nicht so bearbeitet und verarztet werden konnten. Ja, das steht jetzt an.
Wohin geht's da urlaubstechnisch?
Geplant ist Kreta. Griechenland, Italien sind so meine Favorites und dadurch, dass wir letztes Jahr in Italien waren, soll es dieses Jahr doch wahrscheinlich Kreta sein. Aber ich bin da auch recht spontan. Mal gucken, was man da so für Angebote erhaschen kann.
Lecker, lecker. Victor, wie sieht's bei dir aus?
Urlaubstechnisch oder Off-Season generell?
Off-Season generell erstmal. Dann, falls da Urlaub mit reinspielt, darfst du den natürlich auch ganz gerne erklären.
Victor macht keinen Urlaub. Arbeitet.
Nur am Arbeiten. Da rennt jetzt hier gleich die Straße auf und ab mit Gewichten.
Farmers Work, oder wie man
ja, dadurch, dass wir so früh ausgeschieden sind, ist die Off-Season extrem lange, meiner Meinung nach. Also es sind jetzt fast 4 Monate, bis man wieder in eine Vorbereitung geht, meiner Rechnung nach. Deswegen muss man da, glaube ich, einen guten Mix finden, weil, wie ihr schon sagt, ich bin einer, der sehr akribisch arbeitet und auch immer voll dabei. Und ja, deswegen muss ich mich jetzt auch erstmal die nächsten 2 Wochen sozusagen selber sagen, so, ey, mach mal 2 Wochen gar nichts, fass keinen Ball an, einfach um so ein Mental Reset auch zu machen. In der Zeit, die Uni geht wieder los, deswegen muss ich da ein bisschen was machen, versuche meine Familie und Freunde halt zu besuchen, wollte meinen besten Kumpel in Oldenburg vielleicht mal besuchen. Meine Freundin ist jetzt nach 2 Monaten London wieder zurückgekehrt, mit der möchte ich auch ein bisschen Zeit dann verbringen. Familie hier im Umkreis und so weiter und so fort. Und ja, ich denke, dass ich so, jetzt haben wir Anfang Mitte April, dass ich so Anfang Mai langsam wieder anfangen werde, wie Joe gesagt hat, viel in den Kraftraum gehen werde, wenn man da dann die Basis wieder legen muss, um halt darauf aufzubauen, dass man besser wird den Sommer über. Und dann ab Mitte Mai, dann geht's halt wieder los mit gezieltem Skills-Training, viel in die Halle, so viel spielen wie möglich, einfach versuchen, den nächsten Schritt zu machen, hart arbeiten und als ein besserer Spieler, der man jetzt ist, im Sommer hervorzukommen. Und Urlaub zwischendurch auch, aber da muss ich, das geht weniger nach mir, das geht mehr nach meiner Freundin, wenn sie Zeit hat, weil wir wollen nach Amerika, weil wir studieren ja beide Lehramt und beide auch Englisch. Und da braucht man einen Auslandsaufenthalt. Einmal 6 Wochen am Stück, den hat meine Freundin halt jetzt in London absolviert, aber ihr fehlen halt noch ein paar Wochen. Und deswegen, weil ich ein totaler Amerika-Fan bin, haben wir uns gedacht, so 2 Wochen an der Westküste, vielleicht einen Clay, vielleicht einen Travis noch besuchen.
Ach, cool.
Ja, das wäre schon sehr cool. Muss mal gucken, ob es finanziell passt, aber ich habe ein bisschen was zurückgelegt. Sie hoffentlich auch. Und ja, dann wird das ein cooler Trip, so wahrscheinlich im Juni, Juli irgendwann. Ja, das wird super.
Ihr seid ja jetzt schon ein paar Jahre im Geschäft dabei. Bei dir, Vic, früher in Schwelm, unter anderem Gießen, Iserlohn schon mal. Bei dir, Joe, unter anderem Itzehoe, Hamburg oder Paderborn kürzlich. Was hat euch denn so am meisten überrascht im Profi-Dasein? Also was ihr vorher echt nicht gedacht hättet, als ihr noch, sag ich mal, jung wart?
Dass man doch so viel Zeit zwischen den Trainings und den Tag über hat. So, ich habe immer gedacht, wenn du Profi bist, dein Tag ist komplett durchgetaktet. Ist ja irgendwie auch, weil du halt auf dich selber aufpassen musst, aber du musst viel so selber deine Struktur finden, dass du halt alles machst. So, wenn du von außen guckst, dann denkst du so, okay, der steht 8.30 Uhr auf, dann hat er 10 Uhr Training, danach wird er irgendwie Behandlung haben, dann geht er was Mittagessen, dann hat er wieder irgendeinen Termin und abends ist wieder Training. Aber an manchen Tagen hast du halt erst um 8 Uhr abends dann, so war es hier, Training und der Tag davor musst du halt selber dich um Sachen kümmern. Ich glaube, die wirklich, dass man wirklich so viel Zeit zur Verfügung hat, die man aber die man sinnvoll nutzen muss. Das hat mich am meisten, dass du das selber strukturieren musst. Ja.
Wie ist das bei dir, Joe?
Bei mir ist es tatsächlich, dass die größte Belastung keine körperliche Belastung ist, sondern tatsächlich die seelische. Das hört sich jetzt nicht komplett richtig an, aber ich sag mal, der mentale Druck ein höherer ist als der körperliche Druck, den man, wenn man das beides mal miteinander vergleicht. Ich glaube, wir sind alle ab einem gewissen Level, ab einem gewissen Punkt an einem Level, wo wir körperlich die Saison gut bestreiten können. Und wie gesagt, die Krux an dem Ganzen dann tatsächlich wird, wie gehe ich mit Situationen um, wie gehe ich mit Rückschlägen um, bleibe ich auf dem Teppich, wenn ich mal 2 Siege in Folge hole. Wie groß dieser Aspekt ist, hätte ich im Vorwege nicht gedacht. Und das ist für mich, glaube ich, in den Jahren das, was ich tatsächlich mit am meisten wahrgenommen habe und was mich auch noch eigentlich am meisten freut, weil es ein Punkt ist, den ich für mein ganzes Leben mit weiter nutzen kann. Ich glaube, mit mentalen Situationen umgehen zu können oder mit Situationen mental gut umgehen zu können, das wird man im späteren Berufsleben, in einem Familienleben, im Freundeskreis, solche Situationen wird man immer wieder haben. Und deshalb bin ich tatsächlich unterm Strich, falls es sich für den einen oder anderen nicht ganz so positiv angehört hat, eigentlich sehr, 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 sehr dankbar darüber, dass es genau dieser Punkt ist, der mich überrascht. Und ja.
Was würdet ihr denn sagen, macht dann so einen richtig guten Basketballer aus? Weil Talent und Skill bringt ab einem gewissen Level ja jeder wahrscheinlich mit. Aber wie hebt man sich da nochmal ab? Sind das dann beispielsweise so mentale Sachen, die ihr dann jetzt gelernt habt und an denen ihr weiterarbeitet? Oder was würdet ihr sagen, wie schafft man da diese Distanz zur Konkurrenz zu schaffen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir beide gesagt haben. Zum einen ist für mich diese mentale Gesundheit ganz wichtig, dass man sich selbst reflektieren kann und sich selbst gut einschätzt. Da gehört dann tatsächlich aber auch ein großes Selbstbewusstsein zu, was man sich erarbeiten muss. Und etwas, was, glaube ich, ja, Kobe Bryant verkörpert hat, diese Mamba-Mentality, das ist tatsächlich jeden Tag aufs Neue 100% geben, wenn nicht sogar mehr, und sich Wege zu suchen, ob es Videoanalysen sind, ob es Gespräche mit Coaches, mit vielleicht auch Coaches, die gar nicht im Team sind, sprich vielleicht, um die Brücke zu ziehen, auch mit Mental Coaches, mit Psychologen zu sprechen, um einfach Wege zu finden, eine bessere Version zu werden. Und wenn man das kontinuierlich tut, ist es, glaube ich, ein gutes Rezept, sich von der Masse abzuheben.
Wie schätzt du das ein, Viktor?
Ähnlich. Ich denke, dass ich kann das nur auf mich halt beziehen.
Klar.
Weil ich habe das, denke ich, auch, diese Mamba-Mentality, diesen Ansatz zumindest, dass ich jeden
Tag... Kann ich bestätigen.
Dass ich jeden Tag 100% gebe und besser werden will. Aber ich denke, das kommt in Kombination mit Teamfähigkeit, weil es kann keiner werden wie Kobe, dass man halt Spiele alleine gewinnen kann. Das ist, denke ich, so unwahrscheinlich, dass man halt verstehen muss, im Gegensatz zu Kobe, der wahrscheinlich so gesagt hat, okay, das Team muss mit mir klarkommen, sondern die breite Masse muss mit dem Team klarkommen. Und wenn du dann halt so immer 100% und so wie Kobe sagen würdest, so, ja, dem passe ich nicht den Ball, weil er arbeitet nicht so hart, dann funktioniert das, glaube ich, nicht. Deswegen Teamfähigkeit ist, glaube ich, extrem entscheidend, weil jeder will gute Teamspieler im Team haben. Und dann, was Joe auch schon so angerissen hat, diese mentale Toughness, weil wenn du ein harter Arbeiter bist und im Training 10 von 10 Dreiern wirfst, aber dann nicht diese mentale Toughness hast, wenn es im Spiel halt mal nicht läuft, dann sagst du, ja, werf ich halt nicht mehr. Das bringt ja dann auch nichts. Also deswegen Teamfähigkeit, mentale Toughness, Arbeitseinstellung. Und ich glaube, wenn du die 3 Charakteristika hast mit ein bisschen Talent und einem Skillset, dann wirst du überall gerne willkommen sein.
Viktor hat einen schönen Punkt angesprochen. Ich glaube, mit dem Vergleich zu Kobe, es wird nicht passieren, dass sich irgendein Team auf einen Viktor Ziering oder auf einen Joe Conrad einschießt und sagt so, und um den bauen wir jetzt rum. Und alle müssen dieser einen Person zustimmen beziehungsweise mit der Person leben. Ganz anders ist es nämlich. Und zwar glaube ich auch gerade, wenn man in die höheren Ligen schaut, es ist viel wichtiger als individueller Spieler eine Rolle ausfüllen zu können. Wenn wir uns das angucken, man hat klare Rollenspieler, es ist ein Shooter, wir gucken in der Pro A, BBL, NBA ist was anderes. Aber gerade im europäischen Basketball sehe ich nur ganz, ganz wenige Spieler, wo ich sage, oh, die machen ja wirklich alles. Also die sind ja überall. Nee, du hast ganz klare Rollen und diese Rollen werden zu Beginn einer Saison festgelegt. Und wenn du als Spieler in der Lage bist, eine Rolle wirklich sehr gut auszufüllen, dann hast du gute Chancen.
Ja, das habe ich auch gedacht, gerade so am Anfang der Saison, wenn man dann Travis gesehen hat, wenn er da irgendwie seine Back-to-Back 30 Punkte abgeliefert hatte, warum läuft nicht irgendwie alles über ihn, warum nimmt er nicht irgendwie so 20 Punkte, das sind 20 Würfe viel mehr pro Spiel, dass das irgendwie so ein bisschen die Denkweise von außen auch irgendwie sein kann, aber hier in Europa sieht das halt null so aus, es ist einfach wirklich hier gelebter Teamsport und in keinster Weise mit der NBA zu vergleichen, wo wirklich jemand grünes Licht hat die ganze Zeit und werfen darf, wie er möchte, hier läuft wirklich alles als Team, egal wie krass du vielleicht sein magst, jeder ordnet sich einfach nur dieser einen Rolle dann unter.
Ja, hier wirfst du mal 10 Würfe im Spiel und oder 12 Würfe und dann heißt es schon, wow, war viel geworfen und ja. In Amerika sprechen wir von 25, 30. Ja. Also das ist nochmal eine andere Nummer, ja.
Ja.
Ich muss auch sagen, vom Typen, da gibt es auch verschiedene Leute da, wenn ich das vergleiche, wir hatten letztes Jahr einen anderen Amerikaner natürlich bei uns und der war mehr so ein bisschen so dieses, ja, gib mir den Ball, geht aus dem Weg, lass mich mal ISO irgendwie scoren. Und ich finde, ihr könnt das ja bestimmt bestätigen, Travis ist ja auch vom Typ her mehr so einer, so ja, der lässt das Game so ein bisschen zu sich kommen und lässt sich auch gern von euch in Szene setzen, als dass er es immer selber forciert.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, einen amerikanischen Mitspieler wie Travis von seiner Art und Weise, wie er scored, hatte ich so auch noch nicht. Aber in einem guten Blickwinkel sozusagen, weil ich weiß nicht, er ist bestimmt unter den Top 5 Scorern der Liga. Würde ich ja. Jetzt mal behaupten.
Ja.
5 oder 6 meine ich.
Ja. Und er macht alles aus einem gewissen Flow in der Offense. Ob das jetzt in Transition ist, da ist er ja eh, glaube ich, kann ihn keiner stoppen. Oder ob das im Setplay ist, er nimmt halt das, was die Defense ihm gibt. Wenn er offen ist, wirft er. Wenn nicht, passt er halt weiter und wartet, bis er offen ist. Das Einzige, was ich halt sonst noch sagen kann, ist, dass er ein super Typ ist. Und deswegen, glaube ich, wäre das auch nicht so sein Spielstil, wenn er jetzt immer sagen würde, gib mir den Ball. Das würde nicht zu ihm passen. Und es zeigt ja auch, dass man gar nicht so sein muss, um erfolgreich zu scoren, weil er hat es ja bewiesen.
Das stimmt, das stimmt.
Ich glaube, er hat nicht einmal in den 9 Monaten in irgendeiner Art und Weise, ob auf dem Spielfeld oder abseits des Spielfelds, nur ansatzweise eine Forderung gestellt. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt. Vielleicht hätte es uns sogar gut getan, hätte er das ein oder andere Mal gemacht. Aber hat er nicht. Und ich glaube, das zeichnet ihn aus. Und deshalb haben wir ihn und werden wir ihn auch sehr, sehr positiv in Erinnerung behalten.
Vic, du hattest schon mal erzählt, dass die Pro A für dich natürlich auch ein Ziel sein kann oder ist. Jetzt nach so einer Saison, wo du natürlich auch viele Minuten gesehen hast und auch, wie Kevin schon sagte, statistisch und für dich selber individuell gut gespielt hast. Ist das für dich jetzt, ohne dass du jetzt so viel Preis gibst, schon unmittelbar ein direktes Ziel? Oder sagst du eher, okay, vielleicht jetzt nochmal eine Saison in der Pro B mit 20 plus Minuten nochmal mehr Erfahrung sammeln, ist da sinnvoller?
Jetzt auf Erfahrung bezogen, glaube ich, dass ich nach den, ich weiß nicht, 4 Saisons, wo ich jetzt schon 4 gespielt habe in der Pro B, an die 20 Minuten über 20 Minuten, also viel mehr Neues in der Pro B, glaube ich, werde ich jetzt nicht an Erfahrung sammeln. Ich habe Höhen erlebt, ich habe Tiefen erlebt, ich habe so eine Saison wie diese Saison, die ich noch nie hatte, erlebt, so einen Rollercoaster-Ride. Deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, was so viel an Erfahrung in der Pro B noch hinzukommen sollte, was ich nicht gesehen habe. Man kann immer im Spiel natürlich neue Erfahrungen sammeln. Aber ja, der Blick geht natürlich Richtung Pro A, das habe ich von Anfang an gesagt, dass das mein Ziel ist. Das war mein ultimatives Ziel, seitdem ich in der Pro B spiele. Und aber man muss halt jetzt den Sommer über gucken. Man muss gucken, wer es interessiert. Das habe ich letzte Saison auch gemacht. Wo ist das beste Gesamtkonzept für einen? Wo fühlt man sich auch wohl? Wo mit den weichen Faktoren halt auch. Und ja, deswegen, ich bin da wirklich für alles offen. Ich habe da noch keine Entscheidung gemacht. Will ich in die Richtung oder in die Richtung? Will ich irgendwo bleiben? Hier ist, muss man ja auch ehrlich sagen, solange kein Trainer verpflichtet ist oder klar ist, wer Trainer wird, ist es als Spieler eh schwer zu sagen, was ansteht. Und ja, so ist es. Also der Blick geht klar nach vorne und wir sehen, was passiert. Ich weiß selber noch nicht.
Wie ist das bei dir, Joe? Du hast ja mit Itzehoe einmal den Aufstieg geschafft und dann hat man sich als Team entschieden, nee, wir gehen jetzt nicht in die Pro A. Dann habt ihr den Aufstieg nochmal geschafft und dann ist man auch in die Pro A aufgestiegen. Du hast den Verein aber dann verlassen, bist nach Paderborn gegangen für 2 Jahre, hast da aber auch jeweils in der Pro A dann gespielt, jetzt dann eben zurück in die Pro B. Ist das irgendwie was, wo du auch ein bisschen vielleicht die Fühler ausstreckst? Spiele ich nochmal weiter oben oder ist das ein Kapitel, das du vielleicht abgehakt hast?
Also ohne mir jetzt Türen verschließen zu wollen, verfolge ich dieses Ziel nicht. Ich habe meine Zeit in der Pro A, auch wenn sie jetzt nicht ewig lang war, gehabt. Ich habe die Erfahrung gesammelt. Ich habe tolle Momente, ob es Playoffs waren in Jena, eine sehr knappe Runde. Also ich bin zufrieden. Und ich glaube, das ist das Ziel. Und bei mir mit 29, du hast es jetzt ja zu Beginn so ausführlich nochmal erwähnt, verändert sich der Fokus ein wenig. Ich bin in einem Verein wie hier in Iserlohn sehr zufrieden und glücklich, was das Niveau, was das Level angeht. Und mir ist es tatsächlich mittlerweile wichtiger für meine Familie, für meine Freunde und ja, fürs Umfeld da zu sein und auch für die Karriere, nach der Karriere die Weichen zu stellen. Und hier in einem Pro-B-Verein wie Iserlohn habe ich das Gefühl, dass ich das sehr gut kann. Und deshalb fühle ich mich am richtigen Ort, auf gut Deutsch gesagt. Und ich habe kein innerliches Verlangen, nochmal in der Pro A anzugreifen, was nicht ausschließt, sollte jetzt irgendein Verein auf mich zukommen und sagen, hier, pass auf, so und so sieht's aus. Natürlich denkt man darüber nach, aber es wäre nicht, und das kann ich vorhin ganz nachvollziehen, wie bei Victor der Fall, wo es noch ein ganz klar ausgeschriebenes Ziel ist. Das war es für mich viele Jahre auch. Und tatsächlich glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, war ich im selben Alter wie Victor, als ich diesen Step gemacht habe. Und ja, ich wünsche ihm nur das Beste, dass es tatsächlich alles so klappt. Und ich glaube, du hast die Möglichkeiten, das zu schaffen. Vor allem an alle Vereine, die mithören. Also wenn ihr ihn habt, dann habt ihr einen Arbeiter. Und selbst wenn es zum Zeitpunkt, zu Beginn noch nicht, ihr ihn noch nicht da habt, wo ihr ihn haben wollt, er arbeitet sich dahin. Und ja, also von meiner Person, ich bin glücklich in der Pro B, im Hier und Jetzt und freue mich, so ein bisschen auch die Weichen für die Zukunft zu stellen. Okay.
Ja, dann die Frage in der Offseason. Hat man natürlich mal ein bisschen mehr Zeit für viele Dinge, aber vielleicht auch mal ein bisschen mehr Platz im Magen für andere Sachen. Gibt es da irgendwas, worauf ihr euch mega freut, keine Ahnung, was zu essen oder was zu unternehmen, was man so während der Season nicht machen kann?
Ja, also mein erster Termin ist bei meinem guten ehemaligen Teamkollegen Lars Lagerpusch in Paderborn zu Sakura, einem All-You-Can-Eat Asiaten zu gehen. Und ich sag mal so, das ist normalerweise nicht möglich, erstmal wegen der Distanz und weil man auch tatsächlich sagen muss, wir haben jeden Abend Training und ja, so ein All-You-Can-Eat lohnt sich nicht, ne? Wenn man abends nochmal, also ich habe hier noch so einen Experten neben mir, der macht das auch gern, der wird das gleich wahrscheinlich nochmal ausführen. Aber das sind so die Sachen, wo ich sage, bezogen auf den Magen, Lars, ich mache mich auf den Weg und dann hauen wir uns den Magen voll.
Bei dir, Vic?
Ja, genau. Ich habe unter der Saison schon mehrfach versucht, das Team zu animieren, trotzdem mal ins All-You-Can-Eat zu gehen. Mit mäßigem Erfolg. Wir haben es schon zweimal gemacht, aber das Training war noch nicht so gut.
Nee. Gerollt über Stiefel.
Also was Bestimmtes zu essen oder so habe ich jetzt nicht, wo ich mich drauf freue. Ich freue mich, wenn der Sommer da ist, dann Eis gehe ich gerne essen. Ja, war ich jetzt sogar gestern schon mit meiner Freundin direkt. Sonst freue ich mich, wenn ich zu Hause in Gießen bin, dass mich meine Mama da immer sehr unterstützt bei der Nahrung. Die kocht sehr gut, die kocht sehr gesund und das hilft mir dann, in Shape zu kommen, weil, muss man schon sagen, das ist sehr hilfreich, wenn man das mit der Saison vergleicht, wenn man dann selber kochen muss und so und darauf aufpassen muss, wenn du dann jemanden hast, der das so super für dich macht. Darauf freue ich mich und ja, dann in Amerika halt, je nachdem, was es da so gibt, da bin ich mal gespannt.
Kommst erstmal mit 20 Kilo mehr wieder.
Nein.
Schön Doppelkinn und dann in der Pro A unterwegs.
Ich hoffe, ja, die Mama-Mentality.
Ja, stimmt.
Er richtig. Ist da ja so, er isst zwar viel, aber er arbeitet auch fleißig dagegen.
Hast recht, da gibt's den Burger in der einen Hand, aber trotzdem auf dem Laufband
ja, unterwegs. Ja, und dann hier Bizeps-Curls.
Genau.
Nee, bin ich mal gespannt. Also es muss schon im Rahmen bleiben, aber ich glaube, ich habe schon mit Clay und Travis so eine Liste gemacht, was sie empfehlen. Da werde ich mal drüber gucken.
Sehr geil. Wir hatten es ja gerade auch schon vor der Aufnahme gemacht, du bist in deiner Freizeit auch als Streamer unterwegs, auf Twitch. mich würde mal interessieren, wie kam es überhaupt dazu? Du preist das ja auch ein bisschen auf Instagram dann an, wenn du da live bist und was zockst du da überhaupt?
Also es hat letzte Saison in Schwelm angefangen mit einem Gespräch mit Chris Frazier, war das, nach dem Training irgendwie. Da meinte ich so, ey, es gibt so Streaming, ist gerade voll im Kommen und die machen nichts außer mittelmäßig irgendwelche Spiele spielen und Schwachsinn labern. Und wenn ich mich an die Gespräche mit Chris gerade zurückerinnere, dann habe ich ihm gesagt, so, ey, das können wir auch. So, wir können Geld damit verdienen. So. Und dann habe ich so gesagt, so ob da jetzt der Stream mitläuft oder nicht und wir machen eh das, was wir die ganze Zeit machen, warum nicht? Lass doch einfach mal versuchen. So. Das lief auch eigentlich ganz gut. Also VZ-Stream, wenn jemand mal irgendwann Zeit hat. Also wir spielen da so alles Mögliche. Jetzt Warzone, halt Call of Duty, also die Spiele, die halt gratis sind, so Fall Guys ist immer gut im Kommen, glaube ich. So Rocket League versuche ich mich gerade ein bisschen, aber das ist jetzt alles eigentlich Spaß. Da ist nichts so Ernsthaftes dahinter, sondern ich habe halt einfach so gedacht, man kann es ja mal mitlaufen lassen und wenn es irgendwie einen Hype hat, dann hat es einen Hype, wenn nicht, dann nicht. Aber da ist jetzt nicht so, dass ich mir Gedanken drüber mache oder so, sondern ich drück da einen Knopf auf der PlayStation, dann läuft der Stream halt mit und dann hören halt alle, was ich sage. Und ich find's auch witzig, wenn dann jemand mal in den Chat schreibt und einfach so Fragen hat. Ich bin ein kommunikativer Mensch, offen für alles halt. Und aber dass ich jetzt, also ich kann schon vorher prophezeien, den Sommer über wird das sehr, sehr dünn werden, weil ich da andere Sachen zu tun habe, sondern das ist halt so eine Sache zwischen den Trainings, nach dem Training. Toni hat sich auch super daran amüsiert, kann ich sagen. Also ich glaube, das hat auch so ein paar Benefits fürs Team gebracht, weil es war schon dann so eine Woche Thema. So, ich habe den Leuten gesagt, lasst mal ein Follow da, weil ich glaube, mir fehlen noch ein paar Follower, bis ich wirklich ein paar Euros damit verdienen könnte. Aber nein, das ist null ernsthaft. Das ist eher so ein bisschen Quatsch an der Seite und macht aber trotzdem Spaß.
Vielleicht geht's doch noch durch die Decke.
Wer weiß, vielleicht müsst ihr nächste Saison gespannt sein, wenn wieder morgens und abends Training ist und dazwischen gestreamt werden kann.
Wie ist bei dir, Joe? Ich sehe dich jetzt nicht so als Zocker unbedingt, aber hast du so einen Ausgleich in der Freizeit, den du verfolgst?
Also ich zock nicht. ja, mein Ausgleich ist tatsächlich meine Familie, meine Freundin. Also ja, das ist mein Ausgleich. Obwohl, fühlt sich irgendwie gerade nicht richtig an, meine Freundin als Ausgleich zu bezeichnen. Deshalb stocke ich auch so. Nein, aber es gibt tatsächlich kein Grund. Also ich spiele auch Gitarre, beziehungsweise habe mal Gitarre gespielt, weil meine Mama immer gesagt hat, Mensch, nur Sport, mach mal auch was Musikalisches. Jetzt möchte ich mich hier aber auch nicht mit fremden Federn schmücken, also ist auch schon ein bisschen her. Aber wenn wir über Hobbys sprechen, würde ich eher das Musikalische als das Gaming erwähnen.
Kann man sich auch irgendwie vorstellen, Joe Conrad irgendwie mit seinem Rauschebart und dem Zöpfchen am Lagerfeuer.
Ja, meine Mama hat immer gesagt, stell dir vor, Joe, du sitzt am Lagerfeuer und spielst Gitarre. Alle werden sie. Ich so, ja. Und irgendwann kam der Sport und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist viel cooler.
Aber die Mischung ist perfekt jetzt, oder nicht?
Ja klar, ich kann jedem erzählen, ich habe eine Gitarre zu Hause stehen. Das ist eine super Sache.
Solange keiner fragt, ob du sie auch spielst, für sie ist ja alles in Ordnung.
So ist es. Also komm nicht auf die Idee, Kevin, hier mit irgendeiner Anfrage und ach, du hast es ja erzählt, ne? Nee, das machen wir nicht.
Na gut, ich dachte, in Staffel 2 spielst du uns dann irgendwie was vor oder so. Na gut, ist noch nicht zu spät, würde ich sagen. Vielleicht, ich krieg dich dazu.
Ich bin gespannt.
Ja, ich drohe sonst irgendwie ein paar Storys über deine Füße zu erzählen.
Oha.
Ja, wir haben natürlich auch wieder viele Zuhörerfragen bekommen. Und eine davon ist, das geht auch so ein bisschen in das Kommunikative rein, worüber wir gerade gesprochen haben. Wie baut man überhaupt ein gutes Verhältnis zu den Teamkameraden auf, wenn man ja so frisch zusammengewürfelt ist, so wie ihr das jetzt wart? Weil es war ja wirklich fast niemand hier aus der Vorsaison. Jeder muss sich irgendwie kennenlernen. Aber es muss ja auch irgendwie fix gehen, weil ihr habt ja nicht so eine ewig lange Vorbereitungszeit, dass man sagt, ja, wir machen jetzt hier erstmal 6 Monate Kennenlernphase. So, das muss ja alles schon irgendwie zack, zack, zack gehen. Wie schafft man das?
Ich glaube, der erste Schritt ist die Grundlage und die ist gegeben. Wir haben alle dasselbe Hobby, beziehungsweise denselben Beruf. Also du kommst hierher und du weißt, wir teilen eins, und zwar die Leidenschaft, Basketball zu spielen. Damit haben wir das Fundament gelegt. Dann gibt es, glaube ich, gewisse Instrumente, die der Verein bespielen kann, um uns weiter als Team zu formen, was er auch in der Regel macht, ob es ein Trainingslager ist, ob es abendliche Events sind, ob es tatsächlich Teambuilding-Events sind. Und dann geht es aber tatsächlich auch aus intrinsischer Motivation heraus für jeden Einzelnen darum, natürlich auch diesen Teamgeist und dieses Teamgefüge mitzuformen. Ich glaube, da gibt's wie im Basketballteam halt gewisse Rollen. Du hast Leader, die da einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen sollten, müssen und möchten. Sonst wären es keine Leader. Ja, und so teilt sich das dann auf. Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren, wie eben beschrieben. Vielleicht hat Victor ja auch noch einen.
Sushi essen gehen. Nee, das funktioniert ja nicht so gut.
Wobei tatsächlich das Essen gehen und diese Aktivitäten vom Team organisiert, eigenständig organisiert, tatsächlich auch ein wichtiger Bestandteil sind tatsächlich.
Warst du in der Therme mit Elias? Er hat hier gesagt, er wollte dich fragen und er möchte alle irgendwie in die Therme holen, weil es so cool ist und sie da Krokodil spielen.
Oh, ich war schon des Häufigeren mal mit ihm in der Therme. Ich habe ihn noch nicht beobachtet, wie er Krokodil gespielt hat. Ist mir auch neu. Aber ja, solche Sachen sind zum Beispiel, also ich war tatsächlich mit dem Sam, also Samuel und Paco, mit Ben, mit Elias diverse Male in der Therme, weil es etwas ist, was wir mögen. Aber es gibt auch viele, also Johnny ist zum Beispiel jemand, den habe ich auch diverse Male gefragt, der immer gesagt, ich kann mit Hitze nicht umgehen, ich schwitze sowieso schon immer, warum soll ich mich jetzt in den Raum setzen, der das auch noch provoziert. Hier rechts neben mir nickt einer, er war nämlich auch nie mit dabei, ich gehe mal davon aus, er teilt die Meinung von Johnny so ein wenig. Und ja, also das sind dann natürlich auch so Sachen, jeder Einzelne sucht sich was und man findet sich, ich will es nicht Grüppchenbildung nennen, aber das ist nicht zu vermeiden, also du hast einfach, klar, du hast ein Team und dann entwickeln sich natürlich so kleine Gruppen, die halt andere Interessen teilen, wie zum Beispiel Saunieren. Und jetzt will ich ja den Victor nicht an seinem Mittwochabend, wo er frei hat, dazu zwingen, komm jetzt mit ihm in die Sauna. Nee, da geht Victor halt zu Sakura und schlägt sich den Magen voll. Und das ist doch schön. Und
aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus, Vic.
Okay, ich war nur All-You-Can-Eat an Tagen, wo Training war, deswegen. Ich war mit. Ja. Nein, ich denke auch, also zusammen einfach Mittagessen gehen, so, das zeigt ja, dass man nach dem Training noch Zeit miteinander verbringen will, wo man halt mal über Sachen auch redet, die vielleicht nichts mit Basketball zu tun haben. Und ja, wie Joe schon gesagt hat, gerade am Anfang, ich glaube, das dreitägige Trainingslager in Luxemburg war da super für, weil man halt, da ist es so, wie er ja gerade gesagt hat, unter der Saison kannst du ja niemanden zwingen zu sagen, ey, komm jetzt mit essen, komm mit in die Sauna. Aber die drei Tage, gerade am Anfang, bist du halt aufeinander. Und ich glaube, das ist auch so der perfekte Zeitpunkt, weil da man noch nicht so diese Spannungen hat, so, boah, ich habe den jetzt schon 6 Monate gesehen, ich kann ihn nicht mehr sehen, weil es kommt auch irgendwann. Und gerade da lernt man sich halt kennen. So zum Beispiel, wenn ich das jetzt vergleiche, unsere beiden Imports, Clay und Travis, ich glaube, das merkt man direkt. Der eine ist so der ruhige Typ und auf den musst du so ein bisschen zugehen, Travis halt. Und er ist aber super korrekt und jeder mochte ihn und aber er war jetzt nicht so, ich bin da und hört mal alle her. Und Clay kam später dazu und er kommt beim ersten Probetraining in den Lockerroom und er sagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob Ben oder Johnny da saß, er gibt ihm so ein High Five, er so, what up, big dog? Und alle gucken so, hä, kennt er den schon? Dann sitzt der nächste große, oh, another big dog, und deppt den nächsten so ab und dann wusstest du halt direkt, was das für ein Typ ist. Bei Travis war es halt so, er hätte auch so einer sein können, aber er brauchte halt Zeit. Und dann wurde er immer mehr so auch so zu einem. Und deswegen, ich glaube, einfach so Sachen außerhalb der Halle miteinander machen, ob das Sauna, Bingo, Streaming, Essen, so einfach, dass du die Leute kennenlernst, weil ich sag nicht, dass man aus jeder Saison mit neuen Freunden herausgeht, aber das Potenzial, neue Freunde zu finden, ist jedes Mal da. Und ich denke, dafür muss man immer offen sein und einfach Lust drauf haben, was mit den Leuten zu machen, so. Das ist cool, glaube ich. Mhm.
Und man muss auch verstehen, ich glaube, wir werden als Team auf dem Spielfeld mit Situationen konfrontiert, in denen man mal leichter auseinanderbrechen kann. Und es wäre naiv zu sagen, dass wir diese Bindung, die wir da aufbauen, nur auf dem Spielfeld aufbauen und das dann reicht, dass man in kritischen Situationen zusammenhält. Das ist nicht so. Und ich glaube, jeder meiner Kollegen, ob in Iserlohn oder woanders, wird das bestätigen. Du brauchst, ich nenne es mal Glue, ein Kleber, den du, wie gesagt, nicht in der Halle anrührst, sondern an anderen Orten, der dich in solchen Situationen zusammenhält. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Mhm. Wie wichtig sind dahingehend auch so die typischen, muss ich jetzt direkt dran denken, die Glue Guys, wo du oft sagst, ey, der ist im Team und verbindet einfach vielleicht diese Grüppchen auch, was ihr gerade angesprochen hattet?
Unfassbar wichtig. Ich glaube, das ist tatsächlich, sollte, wenn es nicht sogar schon so ist, ein Kriterium sein, wie man auch ein Team zusammenstellt, dass man genau nach solchen Spielern sucht. Für mich wichtiger als jemand, der vielleicht 2-3 Punkte mehr scored im Schnitt. Weil wie gesagt, es geht am Ende darum, ums Team und solche Spieler machen seine Mitspieler besser. Und wie gesagt, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds unglaublich wichtig.
Was würdet ihr denn sagen, wer ist der Glue-Guy im Team oder falls es mehrere sind, wer sind die Jungs?
Ich glaube unterschiedlich. Also wie gesagt, so doof es sich jetzt anhört und ich weiß, ich attackiere uns damit selbst auch ein wenig. Ich glaube, wir haben diese Glue-Guys in dem Ausmaß, wie wir sie benötigt hätten, nicht gehabt dieses Jahr. Womit ich nicht sage, dass wir nicht Leute hatten. Victor hat uns gefühlt jeden Tag gefragt, komm, wollen wir was essen? Oder also hier ist der Gourmet unter uns.
Sagt der, der den Kaffee hier verschmäht hat.
Ne? Hat er?
Nee, du.
Wie?
Du bist der Gourmet scheinbar.
Das ist eine Lüge. Der Kaffee war super, das war ein Spaß, den ich da gemacht habe. Nein, also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was uns dieses Jahr vielleicht etwas gefehlt hat. Wobei ich nicht sage, dass wir nicht die Typen von Spielern hatten. Sondern wie gesagt, das ist, du kannst auch einen Glue-Guy in eine Mannschaft holen, aber wenn das einfach chemietechnisch nicht passt, also du kannst ja niemanden dazu zwingen, dass man dann am Ende alle zusammen was macht. Also das ist nicht nur ein Faktor, der da eine Rolle spielt, sondern ganz viele. Ich glaube, wir hatten Menschen mit dem Potenzial eines Glue-Guys. Ob das tatsächlich dann so funktioniert hat, bezweifle ich.
So eine Frage zu der Spieler oder der Spielvorbereitung. Ich habe das ja mal gesehen, Toni, der schickt ja die 2 Wochen vorher schon häufig die Schemes und Sachen vom Gegner rein in die Gruppe. Und ja, das ist definitiv nicht einfach zu verstehen. Deswegen die Frage, wie schwer ist es eigentlich, erstmal einen Scouting-Report zu verstehen und alles zu checken, was der Trainer überhaupt haben möchte von einem? Und wie viel schwerer ist das dann auch noch umzusetzen am Game Day?
Ich glaube, das ist auch individuell. Also ich kann da nur für mich sprechen. Ich denke, als Wichtigstes ist, dass du immer weißt, wer sind meine Matchups und was sind ihre Stärken und Schwächen. Wenn, ja, das musst du halt auswendig lernen sozusagen, musst du dir verwirklichen. Und ich denke, auf dem Niveau, wenn du hier spielen willst, musst du auch imstande sein zu wissen, okay, wenn ich ihn verteidige, dann ist das ein Schütze. Wenn nicht, was mache ich sonst? Also das musst du wissen. Dazu kommt halt, dass Toni so exzessiv die Plays vom Gegner gescoutet hat, weil er halt extrem viel wegnehmen wollte. So extrem hatte ich das bis jetzt auch noch nicht, aber mir persönlich fiel es jetzt auch nicht schwer. Und ja, das Wichtigste ist dann halt, dass du da dem Team auch hilfst. Ich glaube, manche unserer jüngeren Spieler hatten damit ein bisschen Probleme, weil sie es halt nicht gewöhnt waren oder halt noch nicht so lange spielen. So Schemen, weil irgendwann doppelt sich ja alles so ein bisschen. Also kein Basketballteam der Welt wird ein Play laufen, boah, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber wenn du halt noch nie so viel gesehen hast, dann fällt dir das halt ein bisschen schwer. Und ja, viele Fragen halt, um denen dann halt so zu helfen, zu sagen, ey, das Wichtigste ist, dass er in dem Moment nicht den Ball bekommt. Egal, ob du eigentlich gewohnt bist, da und da zu stehen, aber in dem Play, bei dem Spieler, wollen wir das wegnehmen. Und das ändert sich halt von Woche zu Woche. Dann denkt er, okay, nächste Woche muss ich ihn wieder zumachen, aber dann ist es ein völlig anderer Spieler. Und deswegen würde ich sagen, also man muss den Gegner kennen, das Personal des Gegners. Wer sind die 3-4 Hauptspieler? Weil ich glaube, jedes Team, ich glaube, Joe kann sich da anschließen, wird irgendwann so sagen, okay, ab irgendwann gibt es 3-4 Spieler, die das Team tragen. Wir versuchen, die zu limitieren. Und wenn halt, ja, wir wollen jetzt keinen Breakout-Game geben, so von den anderen, aber wenn jetzt einer 20% Dreier die Saison überwirft und der Topspieler macht 20 Punkte, dann versuchst du schon eher von dem anderen wegzuhelfen, damit Wahrscheinlichkeitsrechnung ist auch nicht meine Stärke, aber so da, so dahingehend geht das. Und Toni, wie gesagt, hat das sehr akribisch die ganze Saison gemacht, gerade was Plays angeht, um da halt bei dem Play nehmen wir das und das weg und ja.
Da kurz direkt eine Frage dazu. Ihr habt ja vorhin gesagt, oder du hast gerade gesagt, bei manchen fällt es leichter, die Sachen direkt zu verstehen und das umzusetzen. Ich denke, das hat dann auch häufig so, wenn zwei Spieler, jetzt beispielsweise die fünf, vom ähnlichen Skill-Level sind, ähnliche Größe. Am Ende des Tages entscheidet das auch über die Spielzeit, ne? Wie gut man das Scouting umsetzen kann oder wie gut man die Vorstellung des Trainers umsetzen kann, oder?
Absolut. Also es ist, geht Hand in Hand mit Basketball-IQ. Und ich glaube, mit Basketball-IQ kannst du ziemlich viel wettmachen, wenn es dir an anderen Sachen fehlt. Also ich glaube, ich bin jetzt auch nicht der krass athletischste oder so, aber allein in der Defense, wenn du weißt, was der Gegner macht, weil Toni ist hart genau prophezeit, weil es auf dem Video zeigt und das wird passieren und dann diese zwei Schritte früher einfach da bist, weil du halt das studiert hast und weißt, okay, es passiert, dann brauchst du ja andere Sachen halt nicht. Deswegen, ja, das hilft auf jeden Fall, wenn du gut vorbereitet bist und weißt, was der Trainer in der Defense von dir erwartet.
Weil das klingt auch so, als könnte so ein Otto-Normalverbraucher mit dem Scouting Report überhaupt nichts anfangen, oder?
Es ist schon viel Basketball-Vokabular. Und ja, wir trainieren ja auch gewisse Defensivsachen, wo wir dann, keine Ahnung, also Toni hat jetzt viel, so wenn wir doppeln wollten, hat er das halt Blitz genannt. Wenn jetzt irgendeiner aus von der Straße dahin kommt und alle rufen Blitz, 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 dann so, okay, was machen wir so? Deswegen, also es sind schon viel Kommunikation und also muss trainiert werden, klar. Also das Wissen ist eine Sache, aber das Umsetzen ist nochmal eine andere und das haben wir ja dann immer versucht zu trainieren und teilweise hat es gut funktioniert dann, denke ich.
Ja. Eine andere Frage ist, die auch so ein bisschen in eure Offseason reingeht. Wie finden Familien oder Partner es, dass es nicht so eine richtige Sicherheit gibt vielleicht auch in Bezug auf den Wohnort und dass ja auch nicht so viel Zeit wirklich da ist für Familie, Freundin und die Partnerin, weil ihr trainiert morgens, ihr trainiert abends, ihr habt Heimspiele jeden Samstag oder vielleicht auch mal sonntags, ihr müsst alle zwei Wochen auch auswärts ran und fahrt bis Berlin und Co. und seid da stundenlang unterwegs. Viel hat man ja eigentlich nicht, also Zeit mit euch. Wenn dann noch die Verwandtschaft weit weg ist, wie bei dir, Joe, beispielsweise, wie bringt man das unter einen Hut?
Bringt man nicht unter einen Hut. Das ist, glaube ich, eine ganz einfache Antwort. Also das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist das, was man jedem Sportler, ob es nun der Profi-Basketballer oder der Fußballer ist, was jeder einem sagen wird. Also diese Zeit, die man mit Familie verliert, ob es Weihnachten ist. Ich habe mich dieses Jahr unfassbar gefreut, Weihnachten mit meiner Familie zu verbringen, weil in der Pro A gibt es Weihnachtsspiele. Da ist diese Zeit nicht da. Und wie gesagt, ich glaube, das ist einfach nicht unter einen Hut zu bringen. Und man verzichtet auf sehr viel und ab einem gewissen Punkt, und das hatte ich ja in vorherigen Fragen schon beantwortet, wägt man halt irgendwann ab. Und ich bin an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist es mir nicht mehr wert, die Zeit, also auf die Zeit mit meiner Familie zu verzichten. Und deshalb ist dieser Drive nach Pro A, wie gesagt, auch ich bleibe bei dem Beispiel, Weihnachtsspiele, Spieltag am 26., 25., da kann sich jeder denken, da ist halt einfach keine Zeit, mit der Familie Heiligabend den ersten Weihnachtstag zu verbringen. Ja, und dementsprechend ist das natürlich für die Familie nicht immer einfach. Verständnisvoll auf jeden Fall, weil die Familie, man liebt sich untereinander, man möchte dem Familienmitglied, in dem Fall uns, nur das Beste wünschen. Und jeder weiß, wie wichtig einem der Sport ist. Deshalb habe ich auch tatsächlich nie direkt gehört, man hör doch mal auf und mach das nicht mehr weiter. Aber ich glaube, mit den wachsenden Jahren kommt diese Stimme aus einem selbst, dass man irgendwann sich fragt, okay, jetzt ist das nächste Weihnachten, mein kleiner Großcousin ist jetzt 18. Wow, der ist 18, der war wie zum Teufel. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Prozess, den macht jeder. Bei dem einen passiert schneller, bei dem anderen halt wie gesagt später. Und ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten.
Victor, wie erlebst du das?
Ja, also ich habe diese Saison ja das Glück sozusagen, dass meine Freundin hier wohnt Mit dem Pech, dass sie jetzt 2 Monate weg war. Und dazu, dass halt mein Papa sehr, sehr, sehr gerne Auto fährt, weil er auch viele davon hat und die ja in Gießen 2 Stunden ungefähr von hier entfernt sind und die deswegen gerne zu den Heimspielen gekommen sind oder den Spielen in der Region. Also ich hatte echt Glück dieses Jahr, dass ich halt meine Familie oft gesehen habe nach den Spielen und halt auch mal kurz so besuchen konnte an einem freien Tag oder meine Freundin halt gesehen habe. Aber ich weiß ganz genau, auch wenn ich woanders hingehe, dass diese Unterstützung, die Joe gerade schon angesprochen hat, dass die von allen Seiten kommt. Also ich weiß ganz genau, dass ich meine Freundin wünscht, dass es hier irgendwo in der Region bleibt und auch die Daumen drückt und so. Aber noch mehr drückt sie für mich die Daumen, dass generell meine Träume in Erfüllung gehen. Und ich glaube, wenn man das hat in der Familie, wie gesagt, da kam noch nicht einmal so, ja, lass es doch oder so, sondern wenn man das hat, dass alle einen immer weiter pushen und sagen, ey, bleib dran, wir sind für dich da, auch wenn wir uns mal weniger sehen, so. Die wissen ja auch, dieses Profisport-Ding, das geht nicht bis immer. Und das Leben, was danach kommt, ist deutlich länger. Sagen wir, du hast jetzt 32, 33, 34, das sind noch maximal 19 Jahre. Und danach geht das Leben ja auch weiter. Und ich glaube, da wissen alle in meinem Umfeld, ich würde mich mehr drüber ärgern, wenn ich sage, ich habe nicht alles probiert oder nicht alle meine Möglichkeiten ausgetestet, anstatt dass ich gesagt hätte, ey, ja, also ich kann jeden verstehen, der dann sagt, so nee, Familie ist immer ein erstes und ich spiele nur, wenn ich maximal 1 Stunde entfernt bin. Überhaupt kein Ding, aber aus meiner Perspektive, mit meinen Zielen, was ich erreichen möchte und mit meinem familiären Umfeld, wo ich weiß, die sind, ob ich in Österreich oder Schweden oder Deutschland oder keine Ahnung wo spiele, die würden immer einen Weg finden, mich zu unterstützen oder auch mal vorbeizukommen. Und ja, aber wie Joe schon sagt, man macht halt Absprüche. So. Und aber es muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann nur sagen, mein Umfeld supportet mich durchweg und ich komme damit auch klar. Weil man muss ja auch sagen, Dylan Travis oder Clay, so, da weiß ja jeder. So, das ist einmal.
Different story.
Ja, deswegen, also worüber reden wir hier? Aber wie gesagt, wenn man einen Traum hat, dann macht man das halt. Und braucht aber auch diesen familiären Support. Ohne den geht's nicht.
Ja.
Ich glaube, das ist auch eine Typsache, oder? Bei manchen Leuten ist es mehr so, weil ich habe immer den Vergleich zwischen den Amerikanern, die wir auch mal vorher in den Salon hatten, und bei Travis jetzt speziell, weil ich habe ihm auch gesagt, ey, ich habe das Gefühl, du hast dich irgendwie total von Beginn an super integriert und überhaupt keinen Heimweh in dem Sinne gehabt. Und er hat mir gesagt, ja, ey, also für mich, so meine Familie kommt aus Washington, ich war in Texas auf dem College, dann war ich in Kalifornien auf dem College und im Endeffekt ist es jetzt nichts anderes, nur dass da ein großer Teich zwischen ist. Ne? Deswegen, ich denke, das ist wahrscheinlich auch eine Personensache.
Ja, absolut. Also ich hatte auch schon Ami-Mitspieler, die nach einem Monat gesagt haben, ich halte es nicht aus, so, ich kann das nicht. Und wie gesagt, das ist auch individuell, wie du sagst. Aber ja, dann kommt halt wieder dieser Knick mit der Mamba-Mentality. Wenn du es willst, dann musst du alles geben dafür. Und ja, das ist halt im Profisport, man braucht viel Glück, um es überhaupt dahin zu schaffen, wo man hin will. Und wenn du dann halt sagst, ja, aber ich brauche das Glück, dass ich im Umkreis von 45 Minuten bin, dann wird sehr, sehr schmal. Deswegen, ja.
Ihr habt jetzt schon eine negative Sache vom Profi-Dasein so ein bisschen angesprochen. Was sind für euch so das Beste und das Schlechteste so am Profisportler-Dasein?
Willst du nicht zuerst?
Ja, ja, also ich fange mal mit dem Besten an, glaube ich. Es ist für mich einfach, dass du genau das machen kannst, worüber wir hier reden, deine Träume verfolgen. Da kommt so viel mit potenziellen Freundschaften, was wir eben schon geredet haben. Du machst das, was dir eigentlich die ganze Zeit Spaß macht. Wie gesagt, ich würde nicht wie ein Verrückter jeden Tag in die Halle rennen und hart arbeiten, wenn ich nicht auch Spaß daran hätte. Ja, du lernst so viele Leute kennen. Basketball an sich ist ein super Sport und einfach dieses Gesamtkonzept, und du kriegst noch Geld dafür und bist halt, ja, ich kann mein Studium super damit finanzieren und kann danach immer noch hoffentlich mit genauso viel Spaß danach Lehrer sein. Aber jetzt für den Moment ist es halt mein Traum und es macht alles so. Und das macht so viel Spaß, dass man sogar Familie und so ein bisschen hinten anstellt. Und das ist halt so dieses Gesamtding. Das finde ich ist das Beste am Basketball. Dieses alle Erfahrungen, die du da mitnimmst, die Höhen und die Tiefen. Und dass du da halt so dran wachsen kannst und deinen Traum erfüllen kannst im besten Fall. Negatives, was mir am schlechtesten gefällt oder so, soll Joe erstmal und ich muss mir was überlegen.
Ich wollte gerade sagen, lass uns doch mit dem Positiven starten und dann übernimmst du gleich wieder mit dem negativen Aspekt. Und ich schließe ab. Ja, das Positive ist für mich tatsächlich, dass der Basketballsport mir eine Plattform geboten hat, mich zu verwirklichen. Also mir die Möglichkeit oder mir gezeigt hat, mir beigebracht hat, tue ich etwas, kriege ich etwas zurück. Und tue ich mehr, kriege ich auch mehr zurück. Und das ist etwas, was mir und oder uns Sportlern, glaube ich, keiner nehmen kann, was auch auf dem normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitsmarkt sehr geschätzt wird, dass wir einfach eine sehr hohe Leistungsbereitschaft mitbringen, diese quasi unser Leben lang antrainiert bekommen haben und selbst antrainiert haben, eine sehr hohe Belastbarkeit. Und das sind alles Attribute, die fürs weitere Leben enorm wichtig sind. Und ich habe für mich einfach gesagt, wie gesagt, das ist für mich der große Benefit, Freude, mit dem Basketball Geld zu verdienen. Das sind alles Aspekte, die Victor genannt hat, die definitiv mit genannt werden und auch einen großen Raum eingenommen haben. Jetzt aber im Nachhinein betrachtet, würde ich tatsächlich sagen, ist es das, was ich aus dem Sport in mein zukünftiges Leben übernehmen kann. Und das sind einfach ganz, ganz viele tolle kommunikative Leistungsbelastbarkeitsaspekte, die mir nie jemand nehmen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Und das Schlechte?
Ja, ich habe was gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt explizit auf Profi-Basketball oder so festzumachen ist. Aber ja, das Verletzungsrisiko natürlich, was einen halt auch im Nachhinein beeinträchtigen kann. Also wenn du seid sehr athletisch, wir springen durch die Luft, wir sind oben und dann kommst du schnell runter. Es kann viel passieren. Und ja, mit den Verletzungen, und umso häufiger du es betreibst, desto mehr Risiko ist ja halt auch da. Und die Verletzungen sind halt nach der Karriere hoffentlich nicht so beeinträchtigend, aber wir wissen alle, wenn was am Knie, am Rücken, das bleibt. Und wir trainieren ja nicht, um gesund zu sein, sondern wir trainieren, um dann ins Leistungsmaximum zu kommen oder halt drüber zu gehen. Und ja, da sind halt dann schon Abnutzungserscheinungen, die man halt für den Rest nach der Karriere trotzdem hat. Aber wie gesagt, auch das nimmt man in Kauf.
Mhm. Joe, hast du auch was?
Das ist ein super Punkt, war tatsächlich auch einer meiner, weil ich mich immer an einen Satz von einem meiner Ärzte aus Hamburg sehr gut zurückerinnern kann, der gesagt hat, naja, sie wollen ja nicht noch 10 Jahre weiterhin Profisport betreiben. Das ist schon ein bisschen her. Und ich habe ihn angeguckt, ich glaube, ich sag das Alter mal nicht, ich war noch relativ jung und ist einfach der Aspekt. Er meinte, Mensch, wenn sie irgendwann mal Kinder haben wollen und unten auf dem Boden mit denen spielen und von alleine aufstehen wollen, dann passen sie auf ihren Körper auf. Und das ist halt genau der Aspekt, den Victor genannt hat. Ich glaube, das ist halt der Negative. Wir machen keinen Gesundheitssport. Und ich glaube, für Leistungssport geht man halt übers Maximum hinaus und das tut halt auch mal längerfristig weh. Und das gepaart mit dem familiären Aspekt, den ich jetzt nicht wieder ausbreiten möchte, haben wir ja eben schon getan. Das sind die beiden negativen Aspekte, ja.
Okay. Ich habe noch eine abschließende Frage, die ich in einem anderen Podcast gehört habe, gebe ich offen zu. Fand ich aber ganz interessant.
Die beantworte ich nicht, das ist ja langweilig.
Wir gehen mal in so eine kleine fiktive Situation rein. Trainingscamp, erster Tag, ihr beide seid da. Und jetzt kommen zwei neue Dudes auf einmal rein, die neu im Team dabei sind. Die heißen jetzt A und B, aber die sind eigentlich Victor und Joe, die gerade ihr erstes Training auf dem Profiniveau absolvieren werden. Wie nehmt ihr euch selbst unter die Fittiche? Wenn wir auch mal nochmal reingehen in dieses Kommunikative, wo ihr sagtet, da war ein bisschen Luft nach oben, man muss genau gucken, wie geht man mit den Mannschaftskollegen um? Was würdet ihr jetzt rückblickend sagen, wie hätte man mit euch damals umgehen sollen, wenn ihr die Mentoren wärt?
So soll ich. Also ich glaube, wenn jetzt der kleine Joe da in die Halle kommt und der große Joe ihn unter die Fittiche nehmen soll, dann wäre er streng. aber auf eine sehr kommunikative Art und Weise. Also ich würde immer das Gefühl vermitteln wollen, wenn jemand neu ins Team kommt, jemand sehr jung ist, du kannst jederzeit mit mir sprechen, du kannst immer auf mich zukommen, aber wir haben hier eine ganz klare Rangordnung und das ist Teamsport. Und wenn ich dir was sage, erwarte ich von dir, dass du mir aufmerksam zuhörst und nicht immer gegen anredest. Und das wird nicht von Anfang an so sein, weil ich glaube, es ist vollkommen menschlich, dass man sich irgendwie rechtfertigen will für Handlungen, die man macht. Das ist vollkommen normal und so muss man das natürlich auch einschätzen im ersten Moment. Aber da halt, wie gesagt, immer sehr mit einem bestimmten Ton quasi regelmäßig darauf hinweisen, nee, wir sind hier gerade in einem Bereich, in dem ich 10 Jahre Erfahrung habe und du nicht. Dementsprechend wäre es doof für dich, wenn du mir nicht zuhörst. Und ich versuche dir das jetzt über Wochen hinweg zu erklären, dass du mir doch bitte lieber zuhörst, wenn wir erfolgreich hier jetzt als Team agieren wollen. Und ja, das würde ich halt so lange machen, bis das Ganze fruchtet.
Ist das so damals auch passiert? Hat man dich so unter die Fittiche genommen, so streng?
Das ist auch ein, also diesen Weg, den ich gerade beschrieben habe, der ist schmerzhaft. Also das ist mit, man muss sich das ja auch vor Augen führen. Also wir sind, du sprichst auch manchmal mit pubertierenden jungen Menschen, die sich nichts sagen lassen wollen. So, und das macht so eine Kommunikation nicht immer leicht. Und wie gesagt, ich war früher auch ein sehr temperamentvoller, ich will nicht sagen ein kleiner Besserwisser, aber ich habe auch die Weisheit mit Löffeln gefressen, auf gut Deutsch gesagt. Und da habe ich Spieler, heute war er in der Halle, ein Flavio Stückemann, der Co-Trainer der Zoo Eagles, war über Jahre hinweg mein Kapitän. Der hat mir zwischen die Augen gegeben, also verbal. Ich glaube, dass 80% der jungen Spieler hier bei uns in der Mannschaft mit einem offenen Mund dastehen würden und sagen, so kann man nicht mit jemandem sprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist im Sport, ihm dann aber auch im selben Moment wieder Vertrauen zu geben. Und das habe ich halt auf eine sehr positive Art und Weise erlebt. Wie gesagt, Flavio auch immer noch ein Freund von mir. Er hat ganz ehrliche und direkte Worte gefunden, die ich meinem kleinen Joe halt auch gerne sagen würde, mir aber auch immer wieder in den richtigen Momenten das gewisse Selbstbewusstsein gegeben. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht alles weiß, ist vollkommen normal und wichtig und bietet die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und wenn man bereit ist, vielleicht auf Externe, auf andere zu hören, dann ist das gut und bietet eine schöne Grundlage für eine tolle Entwicklung.
Victor, wie würdest du mit deiner jungen Version umgehen?
Ja, ich würde auch versuchen, so viel zu kombinieren aus all den Mentoren, die ich bis jetzt hatte. Weil ich denke auch, dass sich um mich immer gut gekümmert wurde. Ich wurde immer gefordert, ich wurde immer gepusht und ich wurde auch immer accountable gehalten. Und ja, ich denke, wie gesagt, meine Erfahrungen sind ja noch nicht fertig. Deswegen habe ich auch noch viel zu lernen. Und ich hoffe, dass das weiter so mit dem jetzigen Victor passiert, wie es mit dem jungen Victor passiert ist. Und deswegen so, ich würde genau das so machen, wie es mit mir passiert ist. Also wenn man junger Spieler ist, dann denkt man halt so, boah, laber mich nicht voll. Das will ich ihm, also ich glaube, ich würde direkt zu ihm gehen und sagen, Junge, die meinen es alle nur gut, auch wenn es vielleicht nicht so rüberkommt, aber du wirst in 2-3 Jahren wird's Klick machen und wirst denken, ah, okay. Und wie gesagt, in dem Alter versteht man das wahrscheinlich nicht so gut. Aber das wäre, glaube ich, der größte Rat, den ich mir als junger Spieler geben würde, ist, saug so viel auf, wie du kannst. Wenn du nicht so viel spielst, so, und einer zu dir kommt und er nimmt sich die Zeit, dir was zu sagen, dann weiß es zu wertschätzen und denk nicht immer so, ah ja, habe ich auch nie gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich hätte noch mehr hinhören können, so im Nachhinein. So, ich habe schon gut hingehört, aber so ein paar Sachen, ob das jetzt ein Nikita Katschenkov im ersten Jahr war oder ein Donte. Bei Donte, mit dem ich immer noch im Austausch, dem sage ich das auch ganz oft so, ey, was du mir vor 6 Jahren gesagt hast, das hat so vor 1-2 Jahren so, ach so, okay. Und ja, so, und das Gefühl hatte ich diese Saison auch wieder mit Toni, mit Dennis, die mir halt viel gesagt haben. Und ich hatte das Gefühl, dass halt jetzt nicht 2-3 Jahre gedauert hat, bis ich gedacht habe, ah, ach so. Sondern es war halt vielleicht nach 1-2 Wochen vielleicht schon so der Fall. Und deswegen, dass man mehr schnell lernt, das würde ich versuchen, ihm zu implementieren.
Sei ein Schwamm.
Genau.
Viele Coaches sagen, sei ein Schwamm. Saug auf, was du aufsaugen kannst.
Das klingt doch überhaupt nicht verkehrt. Nö. Glaubst du denn, Vic, dass dein Leader-Stil, du hast ja gerade auch schon eingangs gesagt, so wie ich mit den Leuten rede, das funktionierte nicht immer so, wie ich mir das erhofft hatte. Glaubst du, dein jüngeres Ich würde mit dieser sehr direkten Art von dir klarkommen?
Ja, weil ich einfach immer Trainer hatte und das muss ich auch sagen, ich glaube Dennis und gerade Toni, weil Toni halt aus dieser Jugo-Schiene halt kommt natürlich, weil ich das immer hatte, dass das, für mich war das nie ein Problem, wenn einer so, oder wie Joe gerade gesagt hat, wenn unsere jungen Spieler jetzt denken würden, so kannst du mit keinem reden, so, für mich ist das normal. Deswegen, ich mit dieser direkten Art, ich mag das mehr, als wenn einer immer so, ah ja, vielleicht machst du immer so und dies und das, sondern sagt so, ey, das ist nicht richtig, wir brauchen was anderes von dir, mach besser. Und damit kann ich arbeiten, so.
Okay. Im
Nachhinein ist genug Zeit, das Ganze zu hinterfragen. Also das ist auch immer ganz wichtig, auch vielleicht an die jungen Spieler, wenn sie jetzt zuhören. Das ist so, du darfst deine eigene Meinung haben, das ist gar kein Thema. Aber auf dem Spielfeld, in einer Trainingseinheit, haben wir nicht die Zeit, jetzt eine Situation auszudiskutieren. Und genau aus diesem Grund haben wir Rollen. Und wenn der Trainerstab, die Verantwortlichen im Verein, in dem Fall meiner Person, das Vertrauen schenken, dass ich diese Rolle ausfüllen kann, dann erwarte ich in dem Fall von einem jüngeren Spieler, von dem jüngeren Joe, wir diskutieren hier nicht, wir können gerne, ruf mich, und das wäre ja auch, also der ältere Joe, wäre immer bereit, mit dem jüngeren Joe ein Telefonat zu führen, im Nachhinein oder sich im Nach dem Training nochmal mit der Person zusammenzusetzen. Aber wichtig ist es, dass wir so schnell wie möglich in unser Ziel kommen. Und das kommen wir nicht, wenn wir alles nochmal ausdiskutieren.
Aber ich muss dazu jetzt auch zu unseren jungen Spielern sagen, also das war jetzt ja alles auf mich bezogen. Und ich muss sagen, unsere jungen Spieler haben auch einen guten Job gemacht. Also die waren jetzt vielleicht nicht so, das war jetzt nicht der richtige Führungsstil, aber es trifft jetzt auch nicht nur auf die jungen Spieler zu, sondern es war jetzt auch mit den älteren Spielern so, wo man ja dann, also es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern wie gesagt, bei dem Team, so wie die Charaktere waren, hat mein persönlicher Führungsstil, wie ich ihn am Anfang hatte, ich glaube über die Saison hat er sich ja auch entwickelt, nicht so gut funktioniert. Und dann irgendwann wurde ich halt, wie du sagst, man braucht Entwicklung als Team, man muss warm werden. Und das hat halt ein bisschen länger gedauert. Gerade was meine Leadership angeht, für mich persönlich. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, wer noch hier zum Podcast vorbeikommt oder ob noch ein paar vorbeikommen. Dann kannst du ja fragen, ob es geklappt hat. Aber ich habe das Gefühl, gegen Ende hin hat es besser geklappt.
Ja, gerade so zum Anfang der Saison hätte ich gesagt, du wirktest ein bisschen schroff.
Ja, genau, das kann sein. Aber weil ich halt immer dieses hatte, Lead by Example, und ich glaube, jeder weiß, dass ich immer 120% gebe. Und für mich war es auch nie so ein Problem anzuecken bei meinem eigenen Team, so nach dem Motto so, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass die dann sagen, okay, ja, der ist halt schroff, aber ey, der gibt 100% und ich muss mitziehen. Das hat halt dann nicht so funktioniert und deswegen, wie gesagt, ich kann dich ja nur fragen, wie du die letzten Trainingseinheiten fandest. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden.
Total. Ja. Hätte ich auch gesagt. Es wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht, Kumbaya-mäßig, ne? Ja. Aber das ist ja sowieso nicht euer Ding. Und ihr sagt ja auch, das bringt einfach nichts, Streicheleinheiten die ganze Zeit zu verteilen. Man muss ja auch einfach sagen, wo der Hase langläuft. Man braucht dieses Vertrauen eben. Und ich glaube, das habt ihr da schon, da habt ihr eher eine gemeinsame Basis vielleicht auch gefunden.
Mittelmaß. Also was ich eben gesagt habe, das ist, auf dem Spielfeld haben wir nicht die Zeit, alles einzeln und klein zu, nicht ohne Grund gibt es ein Play, was Horns heißt und nicht, also dann stehen da zwei oben und der eine bekommt den, also wir sprechen, also Kommandos haben eine Daseinsberechtigung und wie gesagt, gerade im Führen und Co. ist das halt ein Instrument. Ganz wichtig, was Victor eben schon gesagt hat, wir reden ja über unsere kleinen Joes und kleinen Victors, also das ist jetzt gar nicht auf die Mannschaft Iserlohn Kangaroos 23-24 bezogen. Ganz, ganz wichtig, dass das nochmal klargestellt wird. Natürlich gab es Situationen, aber das ist auch vollkommen menschlich. Und ich war ja auch damals so, dass ich auch nicht immer direkt zuhören wollte. Aber es war jetzt nicht Tagesordnung, dass es da immer nur diskutiert wurde. Ne? Also nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, ja, jetzt wissen wir, warum es nicht gut lief. Ganz im Gegenteil. Also das
Joe Konrad, der Trotzkopf.
Ja, genau.
Habt ihr denn das Gefühl, dass das ein bisschen alte Schule ist, so dieses, ja, eher schroffere oder mehr so dieses, ja, mit der Peitsche führen, und dass das so heutzutage so ein bisschen, ja, mehr oder mehr und mehr verschwindet, dass man mehr so auf die Zuckerbrotschiene geht?
Ja, ich habe schon ein bisschen das Gefühl. Also ich glaube, dass es so ein bisschen, die jüngeren Generationen so ein bisschen mehr wissen, also hast du und solltest du nicht mit mir reden. Das ist grundsätzlich auch richtig. Also ich, wenn mich jemand auf der Straße oder in meinem Freundeskreis jetzt anpöbelt, würde ich auch sagen, was ist mit dir los? Jetzt zügel mal erstmal deinen Ton und dann können wir ganz normal miteinander reden. Wie gesagt, der Kasus Knacktus ist für mich nur, wir sind nicht im Wohnzimmer oder hier beim IKZ in schönen Räumlichkeiten, sondern sind auf dem Spielfeld, wo der Zeitfaktor ein entscheidender Faktor ist. Und im Training sieht es genauso aus. Wir haben halt nicht 10 Jahre, sondern 9 Monate, um unser Ziel zu erreichen. Und da funktioniert es halt einfach nicht, immer den freundlichen und tollen Weg zu gehen. Wie gesagt, ich will das nicht verweichlichen oder was du eben, das ist überhaupt nicht, oder sensibler, die jüngere Generation. Ich glaube, ich würde in manchen Situationen auch so reagieren. Nur glaube ich, und das hat der Victor schon gesagt, wurden wir, und es war früher, glaube ich, härter und rougher, wir sind damit noch intensiver aufgewachsen. So würde ich das jetzt bezeichnen. Also wie gesagt, ich war als kleiner Bub und der hat schon, man hat schon ordentlich was mitbekommen. Wie gesagt, geschadet hat es mir nicht. Möchte ich es genauso weitergeben? Nein. Aber es gibt trotzdem Aspekte, die man vielleicht zum Teil mit übernehmen sollte.
Ich denke, Mittelmaß, damit hast du es echt perfekt beschrieben, ne?
Genau.
Ja, kommen wir abschließend hier noch zu unserem letzten Segment der Top 5, die ich aber diesmal ganz gerne aufsplitten würde, nämlich in eine Top 4 einmal. Ihr habt es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber einfach mal so die 4 Sachen, auf die ihr euch am meisten freut in der Offseason. Und um die 5 voll zu machen, was ist das eine Skill, an dem ihr, oder der eine Skill, an dem ihr in der Offseason arbeiten wollt? Victor, vielleicht fängst du an.
Also 4 Sachen, auf die ich mich im Sommer am meisten freue, plus woran ich arbeiten möchte.
Genau.
Okay. Familie, als allererstes. 1.
Ich zähle mit.
Ich nenne es mal Mental Reset. Kopf frei machen. Urlaub, also Reisen. Und dann kommt eigentlich auch schon wieder Training, weil Basketball macht ja echt Spaß. So. Deswegen Basketball auch. Und woran ich arbeiten möchte, ein klares Ding kann ich jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, 2 Tage her, dass wir die Saison beendet haben. Man muss ja auch ein bisschen Zeit geben zu reflektieren. Aber ja, ich werde mich nicht in die Halle stellen und sagen, ich werde jetzt am Linkskorbleger besser arbeiten, sondern ich möchte mein Gesamtpaket erweitern, in allen Bereichen wieder besser werden und werde an allem arbeiten.
Wie sieht denn dieser Evaluierungsprozess deines Games dann aus? Weil ich schätze mal nicht, dass du dir jedes Spiel nochmal reinziehen wirst der Saison, um zu sagen, ah, okay, in der Situation Pick and Roll, wenn ich nach links gehe, daran muss ich arbeiten oder ich muss besser in meiner beim Hedgen werden oder ähnliches.
Doch.
Oh, echt?
Ja, also ich werde, wenn ich jetzt 2 Wochen Pause gemacht habe, so werde ich dahin zurückgehen und mir nochmal ein paar Spiele angucken, gerade die Spiele, wo ich weiß, dass ich nicht performt habe. Und gucken, was lief nicht gut, was hat der Gegner besonders gut gemacht, damit es nicht gut lief. Und das dann versuchen, so anzugehen.
Willst du dabei dann auch Toni mit einbeziehen, so als ehemaligen Point Guard, der da natürlich als Guard natürlich weiß, wie er dir da Tipps und Tricks geben kann?
Ja, also ich glaube, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Toni und ich weiß, also ich habe es jetzt nicht geplant, ihn mit fest einzubeziehen, aber ich weiß, dass ich mich immer, glaube ich, bei ihm melden kann, wenn ich irgendwelche Fragen habe und ob das jetzt nur den Sommer über ist oder nächste Saison, ob wir uns wiedersehen oder nicht. Ich glaube, ich kann mich immer bei ihm melden und Fragen stellen. Das habe ich die ganze Saison gemacht und ich glaube, das werde ich auch immer weitermachen können.
Joey, ist bei dir? Wie sieht die Top 4 aus Off-Season Aktivitäten und Skill, an dem du arbeiten magst?
Ja, als allererstes auch Familie. Familie, Freunde, ich weiß nicht, ob wir daraus 2 Punkte machen wollen oder.
Schauen wir mal, wie viel dir einfällt.
Wie viel du noch hast.
Genau. Okay. Tatsächlich freue ich mich dann auch auf eine Trainingsgestaltung. Wie kann ich mein Training jetzt im Sommer unter, ich sag mal, Eigeninitiativen, nee, ich kann es frei gestalten. Ich kann entscheiden, wann ich zum Training gehe. Und so doof sich das anhört, aber darauf fest gelegt zu werden, wann ich zu trainieren habe, das ist okay. Ne? Wir gehen alle haben einen Job und gehen arbeiten, das ist vollkommen in Ordnung, aber diese Freiheit, die genieße ich schon sehr, dass ich jetzt weiß, okay, wenn ich morgens um das ist jetzt gelogen, ich will nicht morgen früh um 6 in der Halle sein und irgendwas machen. Aber ich habe halt diese Möglichkeit, das selbst einzuteilen. Darauf freue ich mich. Urlaub ist tatsächlich auch ein ganz großer Aspekt. Ich hatte ja auch schon angesprochen, es ist schon so ein bisschen in Planung und was auch so ein bisschen in die Trainingsorganisation mit einstimmt, das wäre der vierte Punkt, ist tatsächlich die Organisation und Struktur. Es bleibt einfach viel, also zumindest war es bei mir dieses Jahr so, es bleibt viel auf der Strecke. Es sind so gewisse Aufgabenbereiche aufgekommen im privaten Umfeld, die einfach ein wenig mehr Aufmerksamkeit verlangen. Und die sind nicht immer schön, aber ich freue mich darauf, dass ich dem jetzt die Konzentration und den Fokus schenken kann, den es verdient. Und das ist tatsächlich dann dementsprechend der größte Punkt. Und ich glaube, wir kennen es alle, wir fangen immer alle an, wenn wir ein bisschen Unordnung im Kopf haben, dann räumen wir erstmal die Wohnung auf, weil man trägt das Ganze von außen nach innen. Und das ist so ein bisschen der Plan. Also ich werde jetzt im Laufe dieser Woche die Wohnung noch ein bisschen weiter strukturieren und dann geht's an den Kopf und an die ganzen kleinen Geschichten, die so aufkommen. Und da freue ich mich sehr drauf, da einfach Klarheit zu schaffen. Und sportlich ist es tatsächlich bei mir sehr davon abhängig, was man von mir in der kommenden Saison erwartet. Ich glaube, meine Rolle als Shooter ist relativ simpel und einfach festgelegt und ich werde viel werfen. Aber es gibt natürlich auch noch weitere kleine Aspekte, die man vielleicht von mir bei meinem in der nächsten Saison erwartet. Und da gibt es natürlich Personen, Coaches, Verantwortliche, mit denen man sprechen kann. Und die würde ich tatsächlich, und es ist nicht so, dass ich das jedes Jahr gemacht habe, aber dieses Jahr würde ich es tatsächlich so machen, auch einfach fragen, Mensch, was erwartet ihr? Seht ihr mich als reinen Shooter? Wollt ihr ein bisschen mehr? Wollt ihr, dass ich Pick and Roll laufe? Weil wäre das der Fall, würde ich das ganz klar als Fokus setzen und sagen, okay, dann muss ich da auch rein und das Ganze nochmal auffrischen und einfach da im Sommer über Monate hinweg ein bisschen mehr den Fokus drauf legen.
Gibt es denn irgendwas, was du dir rollentechnisch vielleicht wünschen würdest, worauf du dann auch den Fokus legen müsstest, weil du denkst, vielleicht wäre das auch irgendwas, was ich umsetzen könnte, was mir gut tut, was vielleicht nett wäre auf dem Court, jetzt nicht vielleicht irgendwie Sachen wie das Closeout attackieren mit deinem patentierten Floater, sondern das heißt, dass man irgendwie sagt, invertiertes Pick and Roll und du wirst dann auf einmal als Shooter, läufst du dich da dann auf die Art vielleicht mal frei?
Tatsächlich nein. Es gibt Situationen, also ich würde gerne mehr Situationen haben, in denen ich kreiere, beziehungsweise ich glaube, in unserer Liga bin ich ein Shooter, der klar respektiert wird. Und ich glaube, daraus kann man Vorteile ziehen. Nicht für mich, sondern auch für meine Mitspieler. Und ich glaube, Situationen, ob es ein Staggered Screen, ob es ein normaler Pick-and-Roll-Screen ist, da gibt es Situationen, aus denen ich für Mitspieler kreieren kann. Und das ist eine Rolle, die ich mir wünsche, dass ich in solche Situationen häufiger gebracht werde. Das einfach. Und wie gesagt, das heißt, weiß Gott nicht, dass ich jetzt Plays haben möchte, die nur für mich gelaufen werden, ganz im Gegenteil, sondern ich würde mir wünschen, dass wir Situationen haben, in die wir versuchen, als Team Joe häufig reinzubringen, damit er aus dieser Situation für sich und für seine Teamkollegen kreieren kann. Das wäre eine Rolle, die ich mir wünschen würde, gepaart mit einer kommunikativen Leaderrolle, wo ich einfach, wie gesagt, diesem Jahr sehr viel gelernt habe, sehr viele Ansätze habe, die ich einfach zukünftig auch besser machen möchte. Und ja, so sieht's aus.
So ein sekundäres Playmaking, würdet ihr beide wahrscheinlich sagen, schadet sowieso nicht. Je mehr Playmaker so ein Team hat, innerhalb der 5 Leute, die auf dem Court sind, umso besser ja wahrscheinlich.
Wie gesagt, nicht. Ich möchte kein Play callen oder sonstiges. Dafür sind Leute wie Victor da.
Ja, aber einfach den Ball verteilen können, ist ja schon mal.
Genau, einfach Situation. Wie gesagt, es gibt gewisse Plays, in denen einfach immer, und das war das, glaube ich, wo wir vorhin auch über Scouting gesprochen haben, also Staggered, Boomerang Pass, also es gibt einfach Handoffs und Co. gewisse Situationen, die in jedem Play vermehrt aufkommen. Und da gibt's einfach ein paar Situationen, aus denen man, glaube ich, als Shooter enorm profitieren kann. Und in diese Situation möchte ich häufiger gelangen.
Bisschen Thema Gravity auch, ne?
Ja.
Ja, das sieht man ja wirklich oft, also gerade wenn du dich ja in Bewegung setzt dann in der Offense, die Leute kleben ja echt an dir bis zum Gehtnichtmehr.
Genau, also auf dem Dreier, nicht ohne Grund gibt es dann Phasen, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, gute Würfe für mich zu kreieren. Das ist auch der Grund, warum ich Spiele dabei habe, wo es dann 2 aus 10. Das ist natürlich sehr, sehr ernüchternd und ich will das auch nicht gutheißen, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich bin dann natürlich nicht und sage, ah, hätte man mal, die haben es ja auch so. Nee, ich muss andere Wege finden. Und wenn die Konsequenz ist, dass es nicht 10 Würfe sind, sondern 5, dann ist das einer dieser besagten Lernprozesse, die ich in diesem Jahr gemacht habe. Dass ich einfach merke, nee, ich werde gerade, mein Wurf wird sehr gut verteidigt, finde andere Wege. Und die habe ich, und das muss man, da muss man ehrlich zu sich sein, das ist einer der Punkte, wo ich mich selbst in die Verantwortung nehme. Da hätte ich diese Saison mehr machen können, ohne das jetzt komplett auf meinen eigenen Schultern tragen zu wollen, sondern ich glaube, es gibt viele Faktoren, die wir als Team beeinflusst haben. Und das ist halt, wie gesagt, einer, den ich auch zukünftig gerne verändert hätte und den ich aber auch ganz gerne ändern möchte durch meine Spielweise, durch meine Art.
Da können wir sehr gespannt sein, was da nächste Saison dann alles von umgesetzt wird.
Bin ich auch.
Okay, damit kommen wir hier dann auch zum Ende der heutigen Folge und zum inoffiziellen Staffelfinale vom Jump-Podcast der Kängurus, präsentiert vom IKZ. Was euch jetzt noch übrig bleibt da draußen, auf jeden Fall dem Podcast folgen, wo auch immer ihn ihr hört, sei es jetzt auf Spotify, auf Apple Podcast, Google Podcast, whatever. Wir sind hier jetzt bei Spotify eben auch mit Video unterwegs, genauso wie auf dem YouTube-Kanal der Kängurus. Schaut da auf jeden Fall auch vorbei und lasst Like, Kommentar etc. da. Für exklusive Berichterstattung über die Kängurus weiterhin die Empfehlung ikz-online.de. Da werdet ihr natürlich auch weiterhin Artikel finden, wenn irgendwelche Verpflichtungen anstehen, weil unsere beiden Gäste beispielsweise sich entscheiden, dann mindestens ein Jahr hier zu bleiben. Dann werdet ihr das da natürlich lesen können, genauso wie andere Sachen auch. Und da erfahrt ihr natürlich auch, wie es hier mit dem Podcast weitergeht. Da ist bisher in Planung, dass wir da nächsten Monat nochmal ein kleines Special droppen. Also seid da auf jeden Fall gespannt und haltet die Augen auf bei Social Media, IKZ Online und bei den Kängurus, sei es jetzt auf Instagram oder auf Facebook. Da werdet ihr da auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten und ansonsten eben wie immer auch mit einem Artikel im IKZ in der Printversion und auch online, sobald die Folge draußen ist. Bis dahin erstmal vielen, vielen lieben Dank an euch alle da draußen, dass ihr den Podcast von Anfang an so krass unterstützt habt. Das freut mich sehr, spornt uns hier natürlich auch total an, weiterhin Vollgas zu geben. Schön, dass das Ganze so gewachsen ist, wie es bisher gewachsen ist. Haltet uns weiterhin die Treue und dann schauen wir, wie wir da weiterhin interessanten Content hier reinbringen. Und natürlich auch vielen, vielen lieben Dank an euch, Victor, Joe und auch Yannick, der heute hier als Co-Moderator am Start war. War wieder mal ein super Gespräch mit euch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns nächste Saison dann hier vielleicht auf der Couch wiedersehen. Und falls nicht, auf jeden Fall toi, 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 sportlich, dass das alles so läuft, wie ihr möchtet und privat natürlich auch. Bis zum nächsten Mal da draußen, bis zum nächsten Mal hier drinnen. Macht's gut, ciao.
Ciao.
Danke, Kevin.